Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Starting Grid, die Formel-1-Show mit Kevin Scheuren und Sophie Affeld. In Zusammenarbeit mit motorsporttotal.com und formel1.de. Keep racing auf meinsportpodcast.de.
Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen zu Starting Grid, eurem Formel-1-Podcast auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Kevin Scheuren. Ja, und eigentlich war das, was jetzt am Wochenende ansteht, immer so der Sommer-Grand Prix, der Urlaubs-Grand Prix, ist aber gar nicht der letzte große Preis vor der Sommerpause. Das ist in Ungarn an diesem Wochenende. Wir haben aber noch den großen Preis von Belgien das Wochenende drauf. Aber das ist erst nächste Woche unser Thema. Wir blicken heute voraus auf den großen Preis von Ungarn am Hungaroring in der Nähe von Budapest. Das mache ich nicht alleine. Ich begrüße ganz herzlich meine Co-Moderatorin Sophie Affeld. Hi Sophie.
Hallo Kevin.
Und vom Motorsport Network Deutschland, den Portalen motorsporttotal.com, formel1.de und de.motorsport.com ist Ruben Zimmermann da. Hallo Ruben.
Hallo, servus zusammen.
Bevor wir auf diesen großen Preis von Ungarn vorausblicken, ja, müssen wir natürlich über die News der letzten Woche sprechen, die wir im Podcast noch gar nicht beleuchtet haben. Daniel Ricciardo ist zurück in der Formel 1. Ja, so ein bisschen tatsächlich so Sachen wie mit Nico Hülkenberg, bei dem ich dachte, dass er nie wieder in die Formel 1 zurückkommt. So ist es jetzt bei Daniel Ricciardo auch gelaufen. Viel schneller, als viele erwartet haben. Nach 10 Rennen war Schluss für Nick de Vries bei Alpha Tauri. Man hat die Reißleine gezogen nach den schlechten Leistungen und ganz offensichtlich auch den guten Testleistungen von Daniel Ricciardo letzte Woche Dienstag. Hat man kurz einen Prozess gemacht und Daniel Ricciardo sitzt bereits ab Ungarn im Auto. Ruben, überrascht, dass es dann doch so schnell ging?
Ich sag mal so, es gab, glaube ich, schon größere Überraschungen in der Formel 1, auch angesichts dessen, dass sich Helmut Marko ja nie wirklich hinter Nick de Vries gestellt hat, was man jetzt durchaus natürlich auch ja so ein bisschen anprangern darf, glaube ich, dass ja schon seit ein paar Wochen eigentlich absehbar war oder man gespürt hat zumindest von außen, dass da der Rückhalt auch einfach aus dem Team oder nicht mal unbedingt aus dem Team, das ist ja immer diese besondere Situation bei Alpha Tauri, dass es eben dir eigentlich auch nichts bringt, selbst wenn das Team hinter dir steht, weil es gibt eben diese darüberstehende Ebene Red Bull und naja, wenn du da halt dann verschissen hast auf gut Deutsch, dann bringt dir alles andere auch nichts mehr. Und das hat man einfach gespürt, dass Helmut Marko da unzufrieden ist. Und ja, ich kann die Entscheidung tatsächlich nachvollziehen, warum sie es gemacht haben. Aber es ist natürlich auf einer persönlichen Ebene für Nick de Vries natürlich unglaublich bitter, weil gerade er auch jemand ist, der ja sehr, sehr viele Jahre gewartet hat, diese Chance zu bekommen. Und dann sagt man eben nach 10 Rennen so, das war's jetzt für dich. Aber es ist halt auch Red Bull am Ende des Tages, ne? Also es ist nicht das erste Mal, dass es bei Red Bull passiert ist, dass es da einen Fahrer getroffen hat, auch während einer laufenden Saison. Und es wird wahrscheinlich auch nicht das letzte Mal gewesen sein.
Ja, lass uns bei Nick de Vries bleiben, Sophie. Wie man mit ihm umgegangen ist, diese harsche Kritik, die er sich aussetzen musste, seit Beginn der Saison eigentlich und dann jetzt dem jähen Ende seiner Formel-1-Karriere und wir können ja davon ausgehen, dass es das Ende seiner Formel-1-Karriere ist, also dann wird es schwer, dass er nochmal irgendwo anders fahren kann, man soll niemals nie sagen, habe ich ja selber festgestellt, ja, ist man fair mit ihm umgegangen und kann man einen fairen Umgang erwarten, wenn es um Red Bull geht und Fahrer, so wie Ruben das auch schon ein bisschen hat anklingen lassen?
Ja, ich würde mich da grundsätzlich erstmal Rubens Meinung anschließen, der ja auch schon gesagt hat, er kann die Entscheidung rein performancemäßig schon nachvollziehen. Das geht mir an sich genauso. Also Fakt ist, hätte er besser performt, dann hätte er das Cockpit jetzt noch, egal ob da jetzt ein Daniel Ricciardo im Hintergrund rumturnt, egal ob da jetzt ein Sergio Perez performt oder nicht. Die Frage ist natürlich, hatte er in den 10 Rennen in diesem Auto auch eine Chance, überhaupt wirklich viel besser zu performen? Und klar, am Anfang der Saison hat man schon gesehen, Yuki Tsunoda konnte da doch deutlich mehr rausholen aus dem Auto, hat ja Punkte geholt, hat auch immer mal wieder dran gekratzt, während ja Nick de Vries einfach zu weit weg war und teilweise dann auch zu viele Fehler gemacht hat. Die Fehler konnte er jetzt zwar ein bisschen abstellen, aber da können wir halt wieder die alte Diskussion aufmachen. Ne? Kannst du am Anfang der Saison erwarten, dass man als Rookie in Anführungszeichen auf Augenhöhe mit dem Teamkollegen ist oder nicht. Und da genau haben wir ja wieder das Problem. Er selbst wollte sich eigentlich nicht wirklich als Ryan Rookie bezeichnen. Helmut Marko und Co. wollten das auch nicht. Die Fans haben es eigentlich auch nicht getan. Und dementsprechend kann man seine Leistung ja auch nicht rein so beurteilen. Von daher kann ich es schon verstehen und ich verstehe auch, dass man es dann, ja, dass man die Reißleine dann jetzt relativ schnell zieht, weil wenn man jetzt eh schon weiß, das wird ab der Sommerpause oder nächstes Jahr eh nichts mehr, dann ja, bringt es ja auch nichts, da irgendwie noch mehr Zeit ins Land streichen zu lassen. Aber da kann man natürlich trotzdem auch die Frage stellen, ist es fair von Red Bull Seite, weil ja, war es vielleicht überhaupt die richtige Entscheidung, ihn zu holen? Ich glaube, das ist eigentlich eher so die Grundsatzfrage, die man sich da stellen muss, weil die Entscheidung, ihn zu holen, hat ungefähr gefühlt genauso lange gedauert, wie die, ihn jetzt wieder zu schmeißen, also oder rauszukicken, weil ja, das kann mir jetzt auch keiner erzählen, dass das jetzt irgendwie nur an dem Reifentest lag oder so von Daniel Ricciardo. Also das würde mich schon sehr wundern. Also es war irgendwie jeweils ziemliche Impulsentscheidung und ja, das fand ich dann wiederum nicht so ganz fair, auch im Umgang danach, dass man ihn da auch in der Pressemitteilung fast gar nicht erwähnt hat und so weiter und so fort. Ist, glaube ich, nicht so ganz sauber gewesen. Auch Kommentare, die Dr. Helmut Marko schon geliefert hat gegenüber verschiedenen Medien, als Nick de Vries noch Teil des Teams war. Das ist schon irgendwie typisch Dr. Helmut Marko und auch typisch Red Bull. Aber ich glaube, letztendlich kann man da auf beiden Seiten so ein bisschen Kritik üben. Bei Red Bull, was eben das Management angeht und bei de Vries eben, was die Leistung angeht.
Es ja. Ist ja auch eigentlich, wenn man da zurückblickt, weil das ist ein ganz guter Punkt, den du gerade angesprochen hast, er war ja eigentlich auch nie die erste Wahl von Red Bull beziehungsweise Alpha Tauri. Also erst hat sich das ja relativ lang gezogen, dass man Colton Herta haben wollte, den man dann letztendlich ja nicht bekommen hat. Stichwort Superlizenz, das hat sich ja auch ein paar Wochen gezogen. Dann ist später bekannt geworden, dass ja Franz Tost angeblich, er hat es ja selber bestätigt, dass er Mick Schumacher ganz gerne gehabt hätte, wo aber dann von Seiten Red Bull eben das Veto kam und man gesagt hat, nein, den wollen wir nicht haben. Und dann ist es am Ende auf Nick de Vries rausgelaufen. Ja, und wenn man das jetzt in der Gesamtheit betrachtet, wie es dann eben auch gelaufen ist und dass man ihn eben jetzt nach 10 Rennen wieder rausschmeißt und dann eben auch guckt, wie das Ganze angefangen hat, dann muss man, glaube ich, so ein bisschen auch festhalten, oder es ist zumindest mein Eindruck, dass das Ganze von Anfang an nicht wirklich eine Liebesbeziehung war und auch einfach nicht gepasst hat.
Ich kann mir auch vorstellen, dass es halt deswegen auch diese Entscheidung am Ende so schnell und auch anhand einer Stichprobe von diesem Monsterrennen gefallen ist, weil man eben langsam mal eine Option irgendwie brauchte, wenn die anderen nicht geklappt haben, die du eben schon genannt hast. Und er sollte ja auch irgendwie den schnellen Erfolg dann am Ende des Tages bringen, auch eben mit seiner Erfahrung. Dann frage ich mich aber wiederum, okay, man hat ihn jetzt wieder rausgeschmissen, weil er diesen schnellen Erfolg nicht gebracht hat. Aber wenn man sich jetzt so seine bisherige Karriere anguckt, dann konnte man, finde ich, auch nicht zwangsläufig erwarten, dass er die Erfolge so schnell einfährt, weil man eben da auch gesehen hat, beispielsweise ja auch Formel 2, wo er ja den Titel das im dritten Jahr geholt hat, ja, dass er eben immer erstmal ein bisschen Zeit braucht, um sich einzugrooven und 10 Rennen waren da auf jeden Fall für ihn jetzt nicht genug.
10 Rennen waren definitiv nicht genug. Vielleicht gibt es auch Sachen, die ja zwischen Red Bull und Nick de Vries passiert sind, die vielleicht auch mit seinem Management zu tun haben. Das sind alles Spekulationen, die es so gibt im Internet. Wir können das alles nicht faktisch belegen, deswegen wollen wir uns daran nicht wirklich beteiligen, können uns aber mal daran beteiligen, ob der Ersatz der richtige ist, Daniel Ricciardo. Denn da gäbe es ja noch einen anderen gerade, Ruben, ne? Liam Lawson, der in der Superformula extrem gut performt. Man hätte ja sagen können, okay, der hat jetzt gezeigt, sehr direkt, ja, der ist in der Lage, direkt in einer Serie, die doch sehr kompetitiv ist, ja auch, glaube ich, schneller ist als die Formel 2, da gut zu brillieren, ja auch schon fast. Debütrennen gewonnen, ist jetzt in der Meisterschaft, glaube ich, 4 Punkte hinter dem Führenden. Warum nicht also ihn da rausziehen und direkt in den Alpha Tauri setzen? Eine bessere Situation könnte man nicht bekommen. Vielleicht bleiben wir erstmal bei Liam Lawson. Wie muss der sich gerade fühlen, dass Daniel Ricciardo ihm vorgezogen wurde?
Auf den ersten Blick würde man wahrscheinlich sagen, dass er sich ein bisschen übergangen fühlt. Ich glaube aber tatsächlich, dass es für ihn gar nicht die schlechteste Variante ist, wie es jetzt gelaufen ist. Immer unter der Voraussetzung, dass er irgendwann in der Zukunft, sei es jetzt 2024 oder 2025, seine Chance noch bekommt in der Formel 1. Weil ich glaube, dass es extrem schwer ist oder extrem schwer für ihn wäre, jetzt mitten in der Saison reingeworfen zu werden. Wenn man sich anschaut, wie das schon bei Nick de Vries gelaufen ist, der ja eigentlich noch alles mitgenommen hat von den Wintertests. Ich glaube, der ist damals sogar den Rookie-Test in Abu Dhabi letztes Jahr auch schon gefahren für Alpha Tauri, der also wirklich eine Menge Zeit im Auto auch hatte, bevor es losging. Und jetzt auf der anderen Seite, wenn du Lawson jetzt reinschmeißt, der deutlich weniger Testzeit sogar vorher gehabt hätte, ist es eine Situation, in der er ja eigentlich auch nur verlieren kann. Weil wenn er dann auch platt gemacht wird von Tsunoda, dann heißt es eben schnell, gut, der war auch nicht besser als de Vries und dann musst du ihn logischerweise eigentlich auch am Ende des Jahres wieder rauswerfen. Also ich glaube sogar für ihn, auch wenn er sich mit Sicherheit gewünscht hätte, dieses Cockpit zu bekommen, ich glaube nicht mal, dass es für ihn was Schlechtes sein muss, weil jetzt kann er seine Saison in Japan zu Ende fahren, kann da vielleicht sogar den Meistertitel holen, den er sich dann auch nochmal in die Vita reinschreiben darf. Und dann ist eben die Frage, bekommt er dann vielleicht 2024 oder 2025 seine Möglichkeit, wovon ich aktuell tatsächlich ausgehen würde, weil bei den Resultaten, die er auch in der Vergangenheit geliefert hat, das ist einer, der muss irgendwann seine Chance in der Formel 1 bekommen. Und wenn er die irgendwann bekommt, dann vielleicht eben auch unter den richtigen Vorzeichen, also sprich mit der richtigen Vorbereitung, mit zumindest dann den Wintertests davor, weil das Testverbot in der Formel 1, das macht es einfach schwierig aktuell für Neueinsteiger. Und ich glaube tatsächlich, also er hätte nur verlieren können, klingt jetzt ein bisschen zu hart, weil wenn er dann Tsunoda geschlagen hätte, dann wäre er natürlich der große Held gewesen. Aber ich glaube tatsächlich, er hätte mehr zu verlieren als zu gewinnen gehabt, wenn sie ihn jetzt mitten in der Saison reingesetzt hätten. Und von daher, auch wenn es vielleicht bei einigen eine etwas unpopuläre Meinung ist, glaube ich schon, dass das Sinn macht, dass man sich hier eher für Daniel Ricciardo entschieden hat.
Also Sophie, ist es so, dass Ricciardo sich für das Cockpit von Perez bewirbt und Lawson sich über Japan fürs Cockpit von Tsunoda?
Ja, das ist eben die große Frage. Das sind halt jetzt echt ganz spannende Konstellationen, die man da irgendwie aufstellen kann für mehrere Cockpits. Also man denkt jetzt, okay, es wird eigentlich nur ein Fahrer ausgetauscht, aber es sind ja schon sehr viele Leute, die da irgendwie letztendlich dranhängen. Ich glaube, es kommt jetzt wirklich sehr stark drauf an. Wir haben jetzt noch 12 Rennen und das ist eigentlich, glaube ich, eine ganz gute Stichprobe in diesem Jahr, um eben Daniel Ricciardo auch zu bewerten. Und dann kann man sagen, okay, wenn Tsunoda Ricciardo deutlich schlägt, dann ist relativ klar, Ricciardo ist raus, Lawson ist drin. Wenn Ricciardo Tsunoda deutlich schlägt, dann und Perez weiterhin schlecht performt, dann könnte ich mir durchaus vorstellen, dass Ricciardo die Chance auf das Red Bull Cockpit bekommt. Die große Frage ist natürlich, was macht man, wenn Perez halt weiter oder wieder aus diesem Loch rauskommt und weiterhin gut performt? Ich glaube nicht, dass man dann, ja, das wäre zumindest schwer zu sagen, okay, wir setzen Daniel Ricciardo dann 2024 trotzdem in den Red Bull, auch wenn Perez eigentlich noch Vertrag hat. Ich glaube, die Frage müsste man dann vielleicht eher wieder für 2025 aufmachen. Dann ist wiederum die Anschlussfrage, okay, aber möchte Daniel Ricciardo noch ein Jahr im Alpha Tauri verbringen? Oder das ist irgendwie ganz schwierig. Kann natürlich auch sein, dass Liam Lawson am Ende leer ausgeht, weil irgendwie Ricciardo und Tsunoda beide gut performen, aber Perez eben auch, sodass irgendwie jeder an seinem Platz bleibt. Also ja, wird, glaube ich, ganz spannend, das zu beobachten. Ja, die letzten 12 Rennen, die wir jetzt noch haben, aber potenziell eben auch im nächsten Jahr. Und letztendlich muss man sagen, hat es jeder eigentlich so ein bisschen in der eigenen Hand. Aber allen voran natürlich auch Sergio Perez, weil ich glaube, von dem wird es aktuell am meisten abhängen.
Aber es macht schon so den Eindruck, Sophie, ne? Also, dass das, was jetzt so schnell passiert, irgendwie dann auch Druck auf Perez auslösen soll. Und Ricciardo, der ja noch am Wochenende vor Silverstone das Interview gegeben hat, gesagt hat, ja, wenn man mir die Perspektive bietet, ich habe nochmal eine Chance bei Red Bull zu fahren, dann würde ich auch Alpha Tauri machen. Wenn man mich jetzt 3 Jahre hier sitzen lässt, dann würde ich es vielleicht eher nicht machen. Also wenn man das jetzt alles mal so ein bisschen gemeinsam betrachtet, wirkt das ja schon fast so, als ob man das alles vorbereitet hätte. Und ja, dann ja eigentlich, dass ja feststeht, dass man ihm irgendwo eine Perspektive hat bieten müssen, weil sonst hätte er den Vertrag ja nicht angenommen. Also auf jeden Fall ein Alarmsignal für Sergio Perez.
Gut, also davon kann man wohl definitiv ausgehen, dass sie ihm irgendwie gesagt haben, okay, wenn du performst, Daniel, dann kannst du schon eine Chance aufs Red Bull Cockpit haben, weil wie du sagst, ansonsten wird er sich das, glaube ich, jetzt nicht antun, vor allem im Alpha Tauri, der jetzt gerade wirklich vielleicht sogar das schlechteste Auto auf dem Grid ist, auch wenn er das Rennfahren vermisst, aber so sehr dann vermutlich doch auch wieder nicht. Und man wird eben Daniel Ricciardo auch nicht in den Alpha Tauri gesetzt haben, weil Max Verstappen jetzt irgendwie angedeutet hat, dass er vielleicht doch nächstes Jahr aufhört nach dem dritten Titel dann irgendwie in Folge, sondern klar, da wird es irgendwie am Ende des Tages schon um Sergio Perez gehen. Die Frage ist natürlich, ob man jetzt wirklich akut plant, ihn zu ersetzen oder ob man ihm eben echt nur so ein bisschen Feuer unterm Hinter machen will, indem man den Anschein macht, dass er ersetzt wird, kann ja auch helfen. Gibt ja solche und solche. Manche können mit dem Druck eben umgehen und das bringt dann das Beste in denen hervor. Manche zerbrechen eben dran. Was Sergio Perez für ein Typ ist, das wird sich dann zeigen. Aber im Grunde muss man sagen, es ist für Red Bull jetzt echt eigentlich eine ganz glückliche Fügung, weil man eben Ricciardo testen kann und das mit der schwachen Performance von De Vries so ein bisschen legitimieren kann, indem man ihn jetzt irgendwie ersetzt. Also ist, glaube ich, schon eine ganz gute Benchmark. Und ja, vielleicht würde es diese Kombi ja nochmal geben, Ricciardo und Max Verstappen. Und ich glaube, ehrlich gesagt, dass Max Verstappen da auch gar nichts gegen hätte. Der hat ja vielleicht auch nochmal ein Wörtchen mitzureden. Und ich glaube, dass auch die Formel 1 und auch die ganze Social-Media-Welt etc. sich auch sehr wieder über diese Kombination freuen würde. Und sie war ja eigentlich mit ein paar Ausnahmen von ein paar Scharmützeln auch doch ziemlich erfolgreich damals.
So, Roma, wo lässt das denn Daniel Ricciardo, der vor einigen Jahren mit großen Worten bei Drive to Survive gesagt hat, er möchte raus aus dem Red Bull-Konstrukt, wollte sich neu orientieren, Renault, McLaren, wir kennen die Geschichte. Sein erster Helm, da stand drauf, Stop Being Them. Und dann geht es nach ein paar Jahren zurück als gescholtener, geschlagener, ja, und irgendwie wieder aufzupäppelnder Fahrer. Ja, und jetzt ist alles wieder gut. Man ist wieder eine Familie und alles ist easy going, solange es dann vielleicht eine kleine Option noch gibt, nach oben zu kommen. Ist das denn jetzt der richtige Karrieremove nochmal, deiner Meinung nach, um die Karriere, die Formel-1-Karriere, die nach McLaren dann doch ja arg am seidenen Faden hing, wieder mit ein bisschen mehr Seide um den Faden aufzubauen?
Bin mir gar nicht so sicher, ob es Daniel Ricciardo wirklich darum ging, damals, als er von Red Bull weggegangen ist, aus der Red Bull-Familie unbedingt wegzukommen. Ich glaube, da haben vor allem auch finanzielle Gründe eine Rolle gespielt. Es sind ja damals dann auch Zahlen aufgetaucht, wie viel er bei Renault verdient hat, was wohl deutlich mehr war als das, was er bei Red Bull hätte verdienen können. Dass es sportlich eine schlechte Entscheidung war, ich glaube, darüber sind wir uns rückblickend betrachtet alle einig, also zumindest der Renault-Move damals. McLaren hätte deutlich besser laufen können, glaube ich, weil das Auto hat was hergegeben. Das hat Lando Norris ja immer wieder gezeigt in diesen 2 Jahren. Der hat ja sogar ein Rennen gewonnen, auch für McLaren. Das wird er häufig auch vergessen. Ja, aber am Ende hat es halt dann auch da nicht gepasst. So, jetzt ist er dann halt wieder in die Red Bull-Familie zurückgekehrt. Vor einem halben Jahr ja im Prinzip schon. Finde ich auch legitim, wenn du dich halt ausprobierst woanders, auch eben vielleicht aus finanziellen Gründen und stellst dann aber fest, ja, so richtig glücklich wirst du da nicht und dann geht's halt wieder zurück zu Red Bull. Ist rückblickend betrachtet, jetzt muss man auch sagen, guter Zug gewesen, weil ich glaube, dieses AlphaTauri-Cockpit ist eigentlich jetzt erstmal das Beste auch, was er noch bekommen konnte. Weil die Formel 1 ist einfach umkämpft, es gibt nur 20 Cockpits und ich wüsste beim besten Willen auch nicht, wo Daniel Ricciardo noch hätte unterkommen sollen. Also die Top-Teams, ich glaube nicht, dass man ihn da jetzt selbst in einem völlig wilden Szenario, in dem plötzlich zum Beispiel Lewis Hamilton zurücktritt, dass man ihn dann da bei Mercedes reingesetzt hätte. Also es war eigentlich klar, er muss irgendwo etwas weiter hinten in der Startaufstellung anfangen, um sich dann sozusagen wieder hochzuarbeiten oder die Chance überhaupt zu bekommen, sich nochmal hochzuarbeiten. Und da ist es jetzt dann einfach mit AlphaTauri ja eine sehr, sehr gute Position, glaube ich, die er auch hat, einfach mangels anderer Alternativen. Ja, wie das letztendlich jetzt läuft, das wird jetzt dann die zweite Saisonhälfte zeigen. Er hat ja auch selber gesagt, und ich glaube, es ist auch klar, er hat jetzt keine Lust, seine Karriere bei AlphaTauri ausklingen zu lassen. Also es ist nicht so, dass er sich da jetzt reinsetzt und sagt, so, ich fahre jetzt noch mal 1,5 Jahre um maximal 10. Plätze und dann verabschiede ich mich irgendwann wieder Richtung Australien. Es ist klar, dass er da für sich auch irgendwo eine Chance sieht, dann doch noch mal bei Red Bull vielleicht anzugreifen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich tue mich da ein bisschen schwer, weil er müsste, glaube ich, Tsunoda jetzt schon komplett in Grund und Boden fahren, dass man ihn da ernsthaft in Betracht ziehen würde. Weil selbst wenn er nur auf Augenhöhe fährt mit Tsunoda oder ihn knapp schlägt, ich weiß nicht, ob das genug wäre, dass man dann wirklich Sergio Perez rausschmeißt. Muss man schauen. Und ich glaube übrigens auch, dass das fast schon einen Schritt zu weit gedacht ist, diese Red Bull-Gedanken. Ich glaube, im ersten Schritt hat Red Bull ihn jetzt zunächst mal den AlphaTauri gesetzt, um natürlich A zu schauen, wie stark ist er selbst noch, klar, um aber vor allem auch für Tsunoda eine Messlatte zu haben, weil das geht mir zum Beispiel auch so, ich finde es unglaublich schwer zu beurteilen, wie stark fährt eigentlich Yuki Tsunoda in dieser Saison, weil er macht einen guten Eindruck, aber natürlich weiß niemand am Ende des Tages, wie schnell ist dieser AlphaTauri wirklich. Also momentan sieht es danach aus, dass es eines der, wenn nicht sogar der schlechteste Wagen im Feld ist. Wer weiß, also vielleicht haben wir uns auch alle getäuscht. Vielleicht fährt Ricciardo jetzt wirklich 3/10 schneller, 4/10 schneller als Tsunoda und zeigt, dass das eigentlich doch ein Auto ist, das für Top-10-Platzierungen gut ist. Und dann geht es eben gar nicht so sehr darum zu gucken, wie stark ist Ricciardo, sondern wie stark ist eben auch Tsunoda. Weil da hat einfach jetzt so ein bisschen die Messlatte gefehlt. Er hat jetzt eben diese, waren es 2 oder 3 Jahre an der Seite von Gasly? Ich bin mir gar nicht mehr sicher.
2 Jahre, das ist das dritte Jahr von ihm in der Formel 1.
Das dritte Formel 1, ja, genau, die ersten 2 an der Seite von Gasly, gegen den er ja auch im ersten Jahr überhaupt kein Land gesehen hat. Zweites ging dann schon etwas besser. Und jetzt hat er halt De Vries im Griff gehabt. Und da weiß man aber jetzt eben auch nicht, war er plötzlich so stark im dritten Jahr oder war De Vries einfach doch deutlich schlechter, als vorher alle erwartet hatten. Und ich glaube, da wird es dann jetzt eben auch drum gehen, nicht nur zu schauen, wie stark ist Ricciardo, sondern eben auch, wie stark ist Tsunoda oder wie stark ist er eben nicht.
Boah, auf jeden Fall spannend. Also Ungarn direkt mal die erste Bewährungsprobe für Daniel Ricciardo, wird mit Sicherheit im Fokus der Medien und der Aufmerksamkeit stehen. Bei den Fans sowieso groß beliebt. Und mal gucken, ob er das auch direkt mit Ergebnissen wiedergeben kann. In Ungarn hat er schon tolle Rennen gehabt. Und hatte ich sogar mal in Ungarn gewonnen? Ich glaube, der hat doch sogar auch mal in Ungarn gewonnen, oder? Ja, ich weiß es gerade selber nicht. Aber
ich kann es dir aus dem Kopf heraus tatsächlich auch nicht sagen.
Irgendwer in den Kommentaren wird es sagen. Oder in die Formel1.de Datenbank schauen. Wenn ich das vorher gemacht, dann hätte ich das jetzt sicher gewusst. Aber das könnt ihr jetzt machen und uns gerne auch auf den Social-Media-Kanälen folgen.
Ich glaube aus dem Kopf heraus, ich werde das aber in der nächsten Pause nochmal nachgucken. Ja. Ich glaube, es war 2014. 2014 hat er 3 Rennen gewonnen und ich meine, Ungarn wäre eins davon gewesen.
Ich dachte nämlich auch, Ungarn liegt ihm sehr. Also er hat ja auch 2017 oder 18, als ich da war, hat er ja reihenweise in der ersten Kurve auf der Bremse überholt und war das große Ding an dem Tag.
2014 ist korrekt.
Aha. Ja. Ja, guck. Also.
Ein handelndes Lexikon, Wahnsinn.
Naja, normalerweise nicht, aber in dem Fall habe ich es irgendwo noch im Hinterkopf gehabt.
Ja, aber guck mal, dann habe ich es auch gar nicht so falsch im Hinterkopf gehabt, dass er doch mal da gewonnen hat. Jetzt haben wir das alles geklärt. Social Media. Folgt uns gerne @RubyWestside bei Twitter für Ruben Zimmermann, @SophieAffelt bei Twitter und Instagram, @Kevin_Scheuren bei Twitter und Instagram und unsere Social Media Kanäle von Starting Grid findet ihr in den Shownotes und gerne auch den YouTube-Kanal von Formel1.de abonnieren. Jetzt machen wir eine kurze Pause, denn was würde helfen, mehr Plätze zu generieren, mehr Teams in der Formel 1 zu haben? Und da wollen wir so ein bisschen über den aktuellen Stand sprechen und ja, welche Vorteile und Nachteile es denn hätte, ein 11. Team zu haben und warum sich die Formel 1 da so schwer tut. Bleibt also dran, hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Was zum Teufel, du Bastard, du bist tot, du kleiner Hundeficker.
Und dieser kleine Hundeficker, das ist unser Werner. Ein ganz normaler Berliner Kleinstkrimineller, der dann aber im Knast das Ding seines Lebens dreht.
Una Fantastica Risetta Perla Pizza.
Er klaut seinem Zellengenossen ein Pizzarezept. Aber nicht irgendeins. Und mit dem eröffnet Werner dann die beste Pizzeria Berlins. Doch Werners Glück ist nur von kurzer Dauer. Denn es hagelt Probleme. Werners Pizzaparadies. Erstmals großes Kino- und Podcast-Format. Mit fetter Starbesetzung. Alina But, Kida Ramadan, Edin Hasanovic, Oliver Koritke, Ralf Richter, Ben Becker, Winfried Glatzeder, Anna Schmidt und viele mehr. Überall, wo es Podcasts gibt. 14. Mai ist Release von Werners Pizzaparadies. Abonniert die Scheiße jetzt sofort, sonst verpasst ihr was. Los schon, ich kann euch nicht sehen. Wo abonniert ihr die Kacke? Jetzt macht schon, mach!
Zurück hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de und eine Kernfrage eigentlich in den letzten Wochen ist ja, wann gibt es mehr Teams in der Formel 1? Und es gab ja eine Ausschreibung, die ist am 15. Mai zu Ende gegangen. 14., 15. Mai, nagelt mich nicht drauf fest. Wir wissen noch immer nichts. Wir wissen nicht offiziell zumindest seitens der FIA, wer hat sich beworben, zu wann haben sie sich beworben. Wie sind die nächsten Schritte? Also wir wissen ja, dass Andretti sich mit Cadillac beworben hat, aber von Andretti. Wir wissen, dass sich der kasachische Milliardär mit Hightech beworben hat, aber vom kasachischen Milliardär und Hightech. Dann gibt es noch, ich glaube, irgendeine andere asiatische LKY-irgendwas-Geschichte, die sich beworben
Lucky
haben.
Lucky Suns, glaube ich.
Lucky Suns,
soll
okay.
Das heißen.
Ja, gut. So wie The Zone. Ja.
Genau.
Ja, aber wir wissen eben nichts Offizielles, Ruben. Und ich finde, das ist echt schwierig. Also wir sind 2 Monate danach und die FIA hat sich noch nicht bemüßigt gefühlt, uns irgendwelche Informationen zu geben. Finde ich ein bisschen schade.
Ja, das ist definitiv so. Ich finde es aber ganz lustig, dieses Hin und Her, was man jetzt immer erlebt. Also du hast auf der einen Seite die FIA, die eben ja dieses Thema auch durchaus vorantreibt, wo man eben merkt, eigentlich wollen die ein 11. Team, sonst hätten sie auch diese Ausschreibung nicht gestartet oder vielleicht sogar ein 12., man weiß es nicht. Und dann hast du eben auf der anderen Seite Stefano Domenicali, der eben permanent sagt, also 11. Team, ganz kritisch und die müssten halt wirklich dann ordentlich Geld mitbringen, dass sich das rechnet für alle. Also ich finde diesen Clash zwischen FIA und Formel 1 da relativ witzig eigentlich und bin sehr gespannt, worauf es da am Ende hinauslaufen wird. Ich glaube, sportlich sind wir uns alle einig, dass wir durchaus gerne noch ein 11. Team dabei hätten. Von mir aus auch ein 12., also 24 Autos hätte ich auch kein Problem mit. Und dann hast du aber eben auf der anderen Seite dieses kommerzielle Thema, weil natürlich alle, die irgendwie an diesen Formel-1-Einnahmen beteiligt sind, und das ist eben Liberty Media und das sind die 10 aktuellen Teams, die natürlich sagen, wenn da jetzt noch jemand kommt und was vom Kuchen abhaben möchte, das finden wir jetzt nicht so geil. Von daher, ich bin selber sehr gespannt, in welche Richtung das gehen wird. Ich habe ehrlich gesagt auch, ich glaube, nachdem es in den letzten Jahren immer wieder Interessenten an der Formel 1 gab und es doch irgendwie nie geklappt hat, bin ich, was dieses ganze Thema angeht, sehr, sehr skeptisch geworden. Ich glaube nicht, dass es am Ende ein 11. Team geben wird. Aber das ist eine reine Gefühlssache. Lasse mich da aber gerne eines Besseren belehren oder überraschen.
Ja, Sophie, man fragt sich ja schon, was soll eigentlich jetzt genau dieser sagenumwobene Mehrwert sein, den sich ein Toto Wolff wünscht, den sich auch ein Stefano Domenicali irgendwo wünscht. Weil wenn du jetzt siehst, okay, Andretti möchte mit General Motors kommen, da würde man ja eigentlich meinen, ja, ist doch, also da ist doch ein Mehrwert. Das ist ein großer internationaler Name, amerikanisches Unternehmen. Wir haben amerikanische Eigentümer der Formel 1. So, dann haben wir mit Hightech und dem kasachischen Milliardär. Hightech ist wirklich ein solides Nachwuchsrennunternehmen sozusagen, die in diversen Nachwuchsklassen unterwegs sind, auch schon viele Formel 1-Fahrer hervorgebracht haben. Lucky Sons, die kenne ich jetzt nicht. Da habe ich jetzt natürlich keine Informationen, ob die irgendwie im Hintergrund haben oder so. Das ist immer so die Frage. Sportlichkeit gegen finanzielle Interessen. Ja, für was? Also, wenn du das jetzt alles so vor dir liegen siehst, was sollte überwiegen, deiner Meinung nach, in der Entscheidungsfindung der Formel 1, da zu sagen, okay, ja, ein 11., 12. Team, das kann doch auch gut sein für den Sport und fürs Finanzielle.
Schwierig. Ich finde, dieses Wort Mehrwert ist fast schon so ein bisschen ein Unwort geworden,
ja,
inzwischen.
Schon, ne? Ja.
Weil, also wie du es auch schon sagst, in dem Teamchef-Pressekonferenzen ist ja auch immer wieder Thema und Toto Wolff und wenn auch Fred Vasseur, die setzen sich dann hin und sagen, ja, alles schön und gut und wir gucken uns das auch gerne an, wenn die Teams eben Mehrwert bieten, aber auch von denen hat eben noch keiner definiert, was ist jetzt eigentlich Mehrwert? Aber ohne Mehrwert wollen wir es nicht. Das ist halt so der Grundtenor und daher, ja, finde ich es halt auch irgendwie sehr schwer einzuordnen. Klar, die werden mit Mehrwert auch diesen finanziellen Mehrwert irgendwie im Hintergrund haben und das kann ich nach wie vor irgendwie auch verstehen, aber da ist natürlich auch wieder die Frage, wie kann man den bieten am Ende? Und das wird man vermutlich erst sehen, wenn dann das entsprechende Team wirklich am Ende dann auch in der Formel 1 landet. Und da bin ich im Moment bei Ruben. Ich habe auch nicht das Gefühl, dass das aktuell so wirklich was wird, weil mir eben auch rein von den Infos, die wir jetzt haben, und das ist echt seriös, muss man sagen, schwer zu beurteilen, weil wir gar keine Ahnung haben, was in diesen Bewerbungen irgendwie steht. Aber rein von dem, was du jetzt auch gerade schon so ein bisschen aufgelistet hast, frage ich mich auch, okay, wo ist jetzt der Mehrwert, den die Teams irgendwie bringen? Also bei Lucky Sons habe ich mal ein bisschen nachgelesen, kann ich dir zumindest erzählen, Kevin. Die wollen ja auch ein bisschen auf einen anderen Markt setzen, ein bisschen weg von dem europäischen, sondern mehr hin zu Südostasien, aber auch Afrika, wo sie dann auch Nachwuchsprogramme aufbauen wollen und so weiter und so fort. Und das sagen sie eben selbst von sich, dass das eben auch der Mehrwert ist, weil man dadurch auch mehr Grand Prix in die Area irgendwie locken kann, weil man sagen kann, für die bestehenden Teams, jo, dann könnt ihr auch mit euren Sponsoren da irgendwie werben oder noch mehr Sponsoren dazu gewinnen etc. Aber ist es das jetzt wirklich das ausschlagende Argument am Ende? Weil da kann man bei Lucky Sons wieder sagen, die bauen aber keinen eigenen Motor. Das hätte Andretti dann vielleicht schon wieder vor. Irgendwie muss man das ja ein bisschen aufwägen. Und ja, finde ich sehr schwer. Klar, die FIA, die hat wieder eine eigene Vorstellung wahrscheinlich auch vom Mehrwert, weil die sehen den Mehrwert eben darin, dass sie mehr Geld bekommen, mehr Antrittsgelder, mehr Geld für Superlizenzen etc., wenn auch mehr Teams vorhanden sind für die Formel 1. Und die Teams ist es eben genau andersrum aufgrund des berüchtigten Geldkuchens, den wir ja schon angesprochen haben. Also ja, ich finde es ganz schwer, was da irgendwie überwiegen sollte. Es gibt ja, ich glaube, einen Katalog von 8 Kriterien, die hauptsächlich ausschlaggebend sind. Da sind eben, ist dieser Mehrwert, glaube ich, auch als 8. Punkt mehr oder weniger aufgelistet. Aber es sind eben noch andere Sachen wie finanzielle Aspekte und eben technische Fähigkeiten, die ja auch früher schon relevant waren. Aber auch so Sachen wie Nachhaltigkeit oder Equality oder EDI ist ja, glaube ich, da immer das Stichwort. Also, wofür steht das jetzt? Ich glaube, Equality, Diversity und Inclusion. Also, das finde ich auch durchaus diese gesellschaftlichen Aspekte heutzutage auch sehr relevant. Und ich finde schon, dass man sich das auch anschauen sollte. Aber gut, damit kann man dann vielleicht irgendwie Fans überzeugen am Ende. Aber die Teams, die werden wahrscheinlich trotzdem irgendwie bei ihrer Meinung bleiben. Und die fordern eben verständlicherweise einen kreativen Ansatz, um dann diesen Mehrwert irgendwie zu bieten. Aber so richtig gesehen habe ich den jetzt auch noch nicht. Aber uns fehlen eben auch die Infos, um das wirklich bewerten zu können.
Ruben, im Rahmen der Teamchef-Pressekonferenz zum großen Preis von Großbritannien hat Toto Wolff von einer Franchise-Liga gesprochen, die Formel 1 ist. Und auch Frederik Vasseur sagte, ja, dann können sich diese Unternehmen doch einfach ein bestehendes Team kaufen. Ist das der richtige Weg für die Formel 1, da in dieses nordamerikanische System zu gehen und zu sagen, ja, okay, also wenn jemand hier eine Lizenz haben möchte, dann kauft er am besten ein Team. Klar, es gibt in der NFL und ich glaube auch in der NBA immer wieder mal neue Teams, in der NHL vielleicht auch, aber grundsätzlich ist es ja immer ein Geschachere, dann werden Standorte verlegt, dann ja, ändert sich einfach der Eigentümer und dann geht es dann trotzdem weiter. Also ist das der richtige Ansatz für die Formel 1 zu sagen, ja, wir sind eine Franchise-Liga?
Ob es der richtige Ansatz ist, weiß ich nicht, aber ich glaube tatsächlich, es ist der Ansatz, der in Zukunft die einzige Möglichkeit sein wird, um überhaupt noch in die Formel 1 reinzukommen. Also ich meine, auch wenn man sich mal anschaut, selbst die großen Hersteller, die verfahren ja auch nicht anders. Also wenn man sich Audi zum Beispiel anschaut, die ja jetzt mit Sauber genau diesen Schritt eben gemacht haben, um in die Startaufstellung reinzukommen. Wenn man sich Porsche anschaut, die ja auch eben geplant hatten, dann mit Red Bull in der Kooperation zusammenzugehen, da hat sich ja auch niemand hingestellt und gesagt, so, wir machen jetzt mal wieder ein komplett von Grund auf neues Team. Und ich glaube tatsächlich, dass es der Weg in die Zukunft sein wird. Ich sage nicht, dass es das Richtige ist, weil ich habe es ja auch gerade schon gesagt, ich persönlich hätte lieber auch 11 oder sogar 12 Teams am Start, einfach noch ein bisschen mehr Konkurrenz. Ich glaube, das würde nicht schaden. Ja, aber ich hab einfach den Eindruck, dadurch, dass eben auch so viele finanzielle Themen dabei eine Rolle spielen, und dass da niemand bereit sein wird, sein Stück vom Kuchen am Ende des Tages abzugeben, und ja, sofern halt nicht irgendjemand auf der Bildfläche auftaucht und halt irgendwie eine Milliarde dann auf den Tisch legt als Ausgleichszahlung sozusagen für die anderen Teams, werden die auch alles abblocken, was da irgendwie kommt an Interesse. Natürlich am Ende sagen sie dann auch, also sagt ein Toto Wolff dann natürlich auch, wir Teams, wir haben da eigentlich kein Mitspracherecht. Das mag auf dem Papier richtig sein, weil theoretisch ist die FIA dafür zuständig, welche Teams zugelassen werden und welche nicht. Aber auf der anderen Seite weiß man natürlich auch, dass die Teams ja auch eine gewisse Macht haben, weil irgendwann läuft halt auch das Concorde Agreement wieder aus und dann sitzen natürlich am Ende des Tages doch wieder die Teams und die Hersteller irgendwo am längeren Hebel, weil die natürlich auch sagen, so, ja, dann, wenn ihr das so haben wollt, dann macht das mal mit euren 12 oder 13 Teams, dann machen wir aber nicht mehr mit, weil dann ist es für uns einfach nicht mehr profitabel. Und deswegen glaube ich tatsächlich, dass es in Zukunft so sein wird, dass wir wahrscheinlich bei diesen 10 Teams bleiben werden. Vielleicht wird es irgendwann ein 11. geben. Aber ich glaube, dass es genau darauf hinauslaufen wird, nämlich dass dieses Franchise-Modell sich dann durchsetzen wird, dass es dann heißt, okay, du hast Interesse an der Formel 1, dann schau mal, ob irgendjemand sein bestehendes Team verkaufen möchte. Ansonsten hast du Pech gehabt.
So, und dann ist natürlich noch die sportliche Aussicht, finde ich tatsächlich eine wichtige, Sophie. In der Formel 1 sind jetzt 10 Teams und wir haben in Silverstone gesehen, ich glaube, der Abstand vom Top-Team zum letzten Team, der ist zwar da, aber grundsätzlich hat man das Gefühl, jedes Team kann an einem guten Wochenende wirklich gut brillieren. Früher hatten wir sehr viele Fahrer und Autos im Feld, da wusste man, ne, also die werden nur mit einem ganz, ganz großen Wunder Punkte einfahren oder ja überhaupt ins Ziel kommen teilweise. Die sogenannten Bums-Teams, ja, von Norman Fischer ja ins Leben gerufen und natürlich auch ja irgendwo verständlich, dass es diese kleinen Sensationsteams wieder geben soll und auch diese kleinen Projekte, diese Herzensprojekte, die sich dann zu was Großem entwickeln können, ja auch wie Jordan zum Beispiel. So, jetzt sind wir 2023 aber so weit, dass man sagen kann, am Ende baut man das auf als den Pinnacle of Motorsport, also besser geht's eigentlich nicht. Kann sich die Formel 1 theoretisch überhaupt noch Teams erlauben, die hinten rumdümpeln würden, die zwar mit viel Leidenschaft geführt werden, aber am Ende des Tages ja auch den sportlichen Mehrwert vielleicht nicht bringen, sprich einfach zu schlecht wären, wenn sie in die Formel 1 kämen?
Ja, das werden wir natürlich nicht wissen, wenn wir es nicht sehen. Also ich muss ja sagen, ich habe an sich, ja wie Norman oder ihr, glaube ich, auch schon ein Herz für Bums-Teams und würde es dementsprechend schon sehr, sehr gerne sehen. Ich meine, es gibt ja auch gar keine Garantie, dass das neue Team dann so ein Bums-Team werden würde. Ja, weil es kann ja genauso gut sein, dass sie dann doch relativ schnell, je nach Modell, einigermaßen konkurrenzfähig wären. Oder es kann auch sein, ein neues Reglement auf einmal als ein bestehendes Team wieder ganz hinten zu finden. Aber ist mir eigentlich auch relativ egal, wer es ist. Also ich habe eh ein Herz für Underdogs. Von daher finde ich es eigentlich ja, immer eine ganz nette Story. Apropos Story, also jedes Team mit 2 extra Fahrern oder 2 Teams mit 4 extra Fahrern bringen ja auch neue Geschichten. Also von daher glaube ich auch so aus journalistischer Sicht und so wäre das gar nicht so verkehrt. Ja, ich habe es kurz gestockt bei dem Begriff auch Herzensprojekt, was wir dann eben früher öfter mal gesehen haben. Hast ja die Beispiele in der Frage auch schon genannt, weil ich das Gefühl habe, so richtig, boah, ich weiß nicht, wie viel Herz da bei den meisten Teams wirklich jetzt hintersteckt, die sich dann auch bewerben wollen würden. Klar, ein Mario Andretti, der ist total Motorsport verrückt und er lebt für den Motorsport, aber letztendlich steckt bei vielen ja doch am Ende auch irgendwie ein finanzielles Interesse dahinter und ich glaube auch, dass viele Investoren da jetzt nicht unbedingt nur für den Motorsport da ihr Investment reinstecken, sondern halt, ja, weil sie logischerweise auch was wieder rauskriegen wollen. Ja, das werfe ich jetzt einfach mal dem einen oder anderen so vor. Von daher weiß ich gar nicht, ob es das heutzutage noch so so gibt. Aber ja, also ich hätte trotzdem nichts dagegen, auch wenn dann vielleicht das ein oder andere Team weiter hinten irgendwie abfällt. Ja, es entspricht dann vielleicht nicht dem Klischee vom The Pinnacle of Motorsport und der Königsklasse, aber ja, ich nehme trotzdem jede Story gerne mit, ehrlicherweise.
Ja, gut, Ruhm, ne? Bei dir schlagen ja auch sicherlich zwei Herzen in der Brust. Obwohl, vielleicht ja auch nicht, weil im Endeffekt das journalistische Herz sagt natürlich tatsächlich, ja, es gibt neue Storys, neue Fahrer oder bestehende Fahrer könnten auch eine Chance bekommen, in der Formel 1 zu bleiben, weiterzufahren oder neue könnten sich ihre Chance verdienen ja auch. Das wäre natürlich auch, das wären ja 2 bis 4 Plätze mehr auch für junge Fahrer, die die Möglichkeit bekommen könnten, in die Formel 1 zu kommen. Vielleicht auch Fahrer aus der IndyCar-Serie. Schiel da ja ganz besonders auf Alex Palou zum Beispiel, der ja wieder in der IndyCar eine herausragende Leistung gezeigt hat, jetzt am Wochenende. Und trotzdem fragt man sich halt, okay, wir kommen gleich noch über sowas Kleines zu sprechen. Was heißt was Kleines? Also heute ist ja ein wichtiger Tag, auch der 17. Juli. Stichwort Jules Bianchi, wenn wir uns an Marussia Männer zurückerinnern. Ja, gefühlt sind hier auch schon Ewigkeiten wieder aus der Formel 1 raus, aber trotzdem waren sie halt da, haben ihre Geschichten geschrieben. HRT hat irgendwo Geschichte geschrieben, dann früher in den 90ern noch Lola und Co., die es immer wieder versucht haben, die es dann nicht geschafft haben, dabei zu bleiben. Also die Frage auch an dich nochmal gestellt, die Zeitgemäßheit von Bumsteams und von hinterherfahrenden Hinterbänklern, ob das natürlich auch irgendwo ein Faktor ist, wo man sagt, okay, wenn jemand kommt, dann möchten wir gerne jemanden haben, der auch definitiv in der Lage ist, sag ich mal, zumindest im gesicherten Mittelfeld mitzufahren, weil vielleicht hat man sich von Haas auch ein Stück mehr erwartet als das, was Haas dann über die Zeit geliefert hat, obwohl der Anfang von Haas natürlich sensationell war.
Ich finde durchaus, dass es auch Teams geben darf, die hinten rumfahren oder die auch letzter sind, weil genau das sind ja dann eigentlich die spannenden Geschichten. Sophie hat das ja auch gerade schon mal angerissen, dass es dann ja auch Teams geben kann, die sich eben von hinten nach vorne arbeiten. Und ich glaube, wenn du einsteigst und sofort vorne mitfährst, dann wirkt es wahrscheinlich auch viele Fans irgendwie unsympathisch. Ich meine, das kennt jeder, wenn ein Team zu lange dominiert, dann schwenken die Sympathien ganz schnell um. Das ist, glaube ich, auch so gewesen, als Red Bull jetzt in der Verfolgerrolle noch war, dass man das Team da, ist zumindest mein Eindruck, in der breiten Öffentlichkeit unter den Fans auch deutlich positiver wahrgenommen hat. Und jetzt, wo Verstappen dominiert, heißt es also vorne, langweilig und also deswegen, ich finde schon, es braucht auch Teams, die irgendwie hinterherfahren und die dann auch ihre eigene Geschichte erzählen, die, wo es dann eben auch mal eine Sensation ist, wenn man einen Punkt holt. Ich meine, wir sind jetzt an einem Punkt, wo das Feld unheimlich ausgeglichen ist und selbst wenn jetzt kleine Teams einen Punkt holen, sei es jetzt Williams, Alfa Tauri, Haas, Alfa Romeo muss man da auch dazu zählen, es ist halt auch nicht die ganz große Sensation. Also das ist halt nicht auf dem Niveau, wie wenn Minardi in den 90ern einen Punkt geholt hätte. Das waren ganz andere Ausmaße damals. Und ich finde, solche Geschichten, ja, braucht die Formel 1 aber auch, weil wenn alle gut sind oder wenn keiner mehr schlecht ist, dann gibt es eben auch diese Sensationen irgendwie nicht mehr. Das finde ich persönlich auch ein bisschen schade. Also von meiner Seite aus, wenn ein neues Team kommt, habe ich jetzt auch nicht die Erwartung daran, dass die sofort vorne mitfahren müssen. Die dürfen dann auch ruhig mal letzter sein. Und ich meine, du hast es gerade angesprochen, diese letzte Welle an neuen Teams, die es gab, mit Virgin, damals Lotus, später dann Caterham, Marussia, HRT gab es ja auch noch. Die sind halt gnadenlos hinterhergefahren damals. Das Problem damals war halt, dass es diese Teams dann nicht geschafft haben, sich finanziell so aufzustellen, dass sie nachhaltig in der Formel 1 bleiben konnten und das Ganze nach 2, 3 Jahren dann schon wieder beendet war. Ich glaube tatsächlich, wenn diese Teams damals, oder noch nicht mal die Teams selber, wenn die Formel 1 damals anders gewesen wäre, nämlich so wie heute, wo es halt ein Budget Cap gibt, wo man nicht mehr unheimlich viel Geld in alles rein investieren muss oder auch darf. Ich glaube, dass sich diese Teams dann auch gehalten hätten. Also die sind damals so ein bisschen Opfer der Umstände auch geworden. Und das wäre sicherlich auch spannend gewesen, wie sich diese Teams damals noch weiterentwickelt hätten in der Königsklasse. Und von daher, ja, also ich kann mich da auch nur wiederholen. Neue Teams von meiner Seite aus immer her damit.
So, und dann sollten wir noch mal ganz kurz über Jules Bianchi sprechen, der ja damals auch die Sensation geschafft hat mit dem 9. Platz in Monaco in der Saison 2014. Die 2 Punkte, die er für Marussia eingefahren hat, das war natürlich gerade, weil er als Franzose auch dort gefahren ist, eine Riesensensation. Hatte dann beim Großen Preis von Japan, wir nennen uns diesen schrecklichen Unfall, und ist am 17. Juli 2015 verstorben. Das ist mittlerweile schon 8 Jahre her, dass Jules Bianchi verstorben ist. Und heute ist der 17. Juli und deswegen wollte ich nochmal ganz kurz euch beide fragen, Sophie. Jules Bianchi, den hast du ja dann gar nicht so wirklich als Fahrer miterlebt als aktiver Fan, aber trotzdem ist dieser Name ja irgendwo immer Bestandteil auch der Formel 1, der vielen Freunde, die Jules Bianchi in der Formel 1 hatte, der Verwandten, wie ja auch Charles Leclerc. Und ja, wenn du Jules Bianchi hörst, was geht dir da durch den Kopf? Was denkst du dann?
Ja, ist schon immer ein schwieriges Thema, definitiv. Also du hast recht, ich habe ihn jetzt so als Fahrer nicht mehr erlebt und verbinde dementsprechend seinem Namen irgendwie auch ja immer mit dieser Geschichte seines Todes, was natürlich super traurig ist irgendwie. Und man merkt ja auch heutzutage, das sind immer noch super viele Emotionen mit verbunden. Auch heute natürlich, wenn man auf Social Media guckt, da ist er ja überall präsent, was ja auch völlig gut so ist. Und auch einfach so Zwischenfälle wie Suzuka 2022 dürfte das ja gewesen sein, wo wir auch diesen Traktor auf der Strecke hatten, wo Pierre Gasly danach auch so emotional geworden ist aufgrund dieses Zwischenfalls. Also man merkt, es begleitet uns eben logischerweise auch noch bis heute, auch Charles Leclerc, den du angesprochen hast, als quasi fast Teil seiner Familie, der ja auch diese enge Ferrari-Verbundenheit, glaube ich, unter anderem auch aufgrund von Jules Bianchi hat, der ja so ein bisschen ja irgendwie seinen Weg auch gegangen ist mit Ferrari in die Formel 1 und ja, irgendwie echt immer wieder eine traurige Story, die mir irgendwie, auch wenn ich ihn jetzt natürlich gar nicht kenne, trotzdem irgendwie immer nahe geht. Aber ja, vielleicht hat Ruben noch die ein oder andere persönliche Geschichte oder der persönlicheren Eindruck von ihm. Aber ja, auf jeden Fall immer kein schöner Tag. Aber andererseits auch gut, dass man immer wieder an ihn auch so zurückdenkt. Und man muss ja auch sagen, es gab ja auch wieder viele technische Entwicklungen seitdem, wie das Halo eben. Und ich glaube, da hatten wir schon so viele Beispiele in den letzten Jahren, auch seit ich Formel 1 gucke, wo wir dann wirklich für dankbar sein können, dass sich da inzwischen so viel getan hat, auch wenn es natürlich schlimm genug ist, dass da erst so ein Unfall für kommen musste. Aber ja, zumindest hatte das so in ganz starken Anführungszeichen was Gutes, dass es vielleicht noch weitere Zwischenfälle jetzt verhindern konnte inzwischen.
Ja, Ruben, gerne deine Einschätzung noch dazu.
Ja, tatsächlich großartig was Persönliches kann ich auch nicht dazu erzählen. Dazu ist es tatsächlich auch schon zu lange her. Das waren auch noch meine Anfangsjahre tatsächlich im Motorsportjournalismus. Ich habe damals schon für Motorsport Total gearbeitet, weiß aber noch, dass ich genau dieses Wochenende damals frei hatte. Und tatsächlich auch das Rennen damals nicht gesehen habe. Ich war bei einer Freundin an dem Tag und bin dann morgens aufgestanden und dann bekam man das halt mit, okay, Rennen abgebrochen, rote Flagge, was ist da los? Und naja, das sind so diese Tage in seinem Leben, da weiß man dann noch genau, was man gemacht hat und so weiter und so fort. Das ist auf jeden Fall ein gravierendes Erlebnis gewesen. Und Sophie hat es aber ja gerade auch schon mal angesprochen, ich bin da jemand, der dann immer den Sinn hinter sowas sucht. Und ich glaube tatsächlich, der Sinn oder dass dieser Tod von Jules Bianchi nicht umsonst war, sein Vermächtnis sozusagen, ist tatsächlich, dass man die Sicherheit in der Formel 1 nochmal verbessert hat. Also ein bisschen vergleichbar damals mit Imola 94. Da ist ja auch danach sehr, sehr viel passiert. Und bei Jules Bianchi war es tatsächlich ähnlich, dass man eben auch gerade das Halo dann doch extrem gepusht hat und damals ja auch Jean Todt das Ganze gegen den Widerstand der Teams eingeführt hat. Das ist ja auch aus heutiger Sicht ein bisschen kurios eigentlich, wenn man darüber nachdenkt, wie viel Gutes das Halo getan hat. Und heutzutage wünscht sich auch niemand, dass es, oder zumindest unter den aktiven Fahrern wünscht sich niemand mehr, dass es das Halo nicht geben würde. Aber wenn man mal zurückschaut, damals gab es tatsächlich sehr, sehr große Widerstände und dieser Unfall von Jules Bianchi war eben auch mit ein Grund, warum die FIA in Person von Jean Todt das Thema damals dann gegen den Willen vieler Akteure in der Formel 1 durchgedrückt hat. Man ist deutlich vorsichtiger geworden, was auch Rennen im Regen angeht. Das ist ja bis heute auch immer noch ein Thema. Wann soll man die Piloten überhaupt fahren lassen? Ab wann ist es zu gefährlich? Ja, deswegen, also ich glaube schon, dass man gelernt hat, zumindest aus dieser Situation damals. Und ja, der Motorsport lässt sich halt nicht zu 100% sicher machen. Es wird nicht der letzte Todesfall an einem Formel-1-Rennwochenende gewesen sein. Irgendwann wird wieder was passieren, ob es uns gefällt oder nicht. Das gehört halt zum Motorsport dazu. Das Einzige, was man eben tun kann, ist, dass man aus jedem Vorfall lernt, dass man eben schaut, wie können wir es noch sicherer machen. Wie gesagt, es wird nicht der letzte Todesfall gewesen sein. Aber auch wenn dann das nächste Mal wieder was passiert, ich meine, wir sind jetzt eh in der Formel 1 in einer relativ glücklichen Position, dass wir jetzt seit einigen Jahren dann doch nichts mehr in dieser Tragweite erleben mussten, aber wenn wir eben gerade jetzt auch die die Juniorenserien uns anschauen. Antoine Hubert ist auch erst ein paar Jahre her. Dann hatten wir jetzt gerade ja auch erst wieder in der Formula Regional Todesfall vor 2 Wochen, glaube ich. Also auch da geht es einfach darum, nicht nur in der Formel 1 selber, sondern eben übergreifend über alle Motorsportklassen diesen Sport immer sicherer zu machen. Und das ist ein fortwährender Prozess und es wird niemals diese 100%ige Sicherheit geben, aber ich bin mir sicher, es wird weiter daran gearbeitet.
Ja, natürlich gedenken auch wir an diesem Tag nochmal Jules Bianchi und auch eine dieser What-If-Stories in der Formel 1. Ne? Was wäre, wenn er vielleicht im Ferrari gesessen hätte, wie dann seine Karriere verlaufen wäre. Aber das werden wir nie erfahren. Trotzdem ist sein Vermächtnis, das habt ihr schön gesagt, auf jeden Fall immer zu sehen. Wir machen jetzt eine kurze Pause und dann sprechen wir über das nächste Thema, was einige von euch auch beschäftigt hat. Eine Userfrage haben wir reinbekommen zum, ja, könnte es einen neuen Reifenkrieg geben? Ja, also da tut sich ja einiges beim Reifenlieferanten. Da gibt es bald vielleicht einen ganz neuen in der Formel 1 und ja, wer weiß, vielleicht ja sogar 2. Zumindest können wir uns mit der hypothetischen Idee mal ein bisschen auseinandersetzen. Bleibt also dran hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.
Zurück hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Kevin Scheuren, Sophie Affelt und Ruben Zimmermann vom Motorsport Network Deutschland sind hier und sprechen jetzt über eine Userfrage von sa-sepp. Die ist unter unseren Wochenvorschau-Post. Jede Woche gibt es ja einen Wochenvorschau-Post gestellt worden. Da könnt ihr gerne auch eure Fragen reinstellen, wenn ihr was besprochen haben möchtet. Er schreibt, hallo zusammen. Wie seht ihr eigentlich die Situation rund um Bridgestone? Und wenn diese zurückkämen und Pirelli bleiben würde, sofern kein Alleinlieferant, gäbe es dann wieder richtige Duelle um die besten Reifen pro Grand Prix, wie damals bei den Goodyear, Bridgestone und Michelin-Jahren. Durch das Monopol kann ja Pirelli die letzten Jahre selbst entscheiden, welche Mischung jeweils zum Einsatz kommen. Ja, das ist ein sehr interessantes Thema, muss man sagen, Ruben, denn die Ausschreibung, die findet statt. Also Pirelli hat in der Tat Konkurrenz von Bridgestone bekommen, die wieder ein gesteigertes Interesse daran haben, in die Formel 1 zurückzukehren, was per se, finde ich, erstmal sehr positiv ist, dass ein anderer Hersteller in die Formel 1 möchte.
Ja, das ist es auf jeden Fall, aber ich glaube, den Zahn mit dem Reifenkrieg, den können wir relativ schnell ziehen, weil es geht tatsächlich in dieser Ausschreibung auch nur um Einheitsreifen. Also es ist irgendwo im Reglement auch festgeschrieben, dass es nur einen Reifenhersteller gibt und es hat auch niemand Interesse daran, dass es wieder mehrere Reifenhersteller gibt. Ich glaube, Pirelli ist da auch selber relativ deutlich gewesen und hat gesagt, dass das für sie nicht interessant wäre mit mehreren Reifenherstellern. Ganz einfach unter dem Aspekt, dass es viel zu teuer ist. Also wir erinnern uns dann auch dran, als es das damals noch gab, dann eben mit, du hast es ja gerade gesagt, Michelin, Bridgestone, Goodyear früher noch. Da wurden ja teilweise wirklich dann irgendwie in der Nacht noch neue Reifen gebacken und an die Strecke gebracht und solche Geschichten. Das ist natürlich alles viel zu teuer in der heutigen Formel 1, wo man eben auch auf Nachhaltigkeit natürlich schaut, auf die Kosten sowieso. Also Reifenkrieg, das wird nicht mehr passieren. Da bin ich mir relativ sicher. Was ich tatsächlich extrem spannend finden würde, und das sage ich nicht deshalb, weil ich Pirelli nicht mag, aber ich würde es extrem spannend finden, wenn sie tatsächlich abgelöst werden von Bridgestone, weil das, glaube ich, die Hackordnung in der Formel 1 dann doch ziemlich verändern könnte. Wenn du plötzlich komplett andere Reifen hast, dann kannst du ganz schnell den Fall haben, dass irgendjemand mit den Reifen viel besser klarkommt als ein anderes Team und ein Team, was zum Beispiel wie Red Bull aktuell dominiert und dann kommen plötzlich Reifen, mit denen sie aber nicht so richtig klarkommen und dann fallen sie plötzlich wieder zurück ins vordere Mittelfeld. Könnte man tatsächlich nicht ausschließen, weil die Reifen sind einfach so elementar in der Formel 1, dass ein neuer Hersteller dann tatsächlich alles über den Haufen schmeißen könnte. Ich weiß oder kann erzählen, dass es das in der MotoGP vor einigen Jahren gab. Da wurde damals mit Bridgestone gefahren, sind dann umgestiegen auf Michelin. Ich glaube, das war so 2016, 2017 rum. Ich habe es nicht mehr genau im Kopf. Aber das führte auch tatsächlich dazu, dass die Fahrer danach gesagt haben, also diese Michelin-Reifen, die wir jetzt haben, du musst das ganze Motorrad komplett anders fahren, weil die Reifen einfach sich so anders verhalten haben. Und ich glaube tatsächlich auch, dass es in der Formel 1 sehr, sehr ähnlich wäre, wenn jetzt plötzlich Pirelli durch Bridgestone ersetzt werden würde. dass es dann ja natürlich auch darauf ankommt, was ist die Vorgabe der Formel 1, was möchte man haben. Das ist ja auch jetzt so, dass man in Pirelli sagt, ja, wir hätten gerne Rennen mit im Schnitt zum Beispiel 2 Boxenstops und die Reifen sollen so und so stark abbauen und so weiter. Und dann versucht Pirelli halt diesen Reifen zu bauen nach den Vorgaben oder nach den Wünschen der Formel 1. Wenn jetzt Bridgestone kommt, ja, dann wäre es auf jeden Fall erstmal ein anderer Reifen. Ob der jetzt besser oder schlechter ist, spielt dann auch erstmal gar keine Rolle. Aber der Fakt, dass es eben ein anderer Reifen wäre, der eben auch anders gefahren werden möchte, den man vielleicht ganz anders aufwärmen muss als den aktuellen. Ich glaube tatsächlich, das würde zu ziemlichen Verschiebungen führen. Und deswegen nichts gegen Pirelli, aber so ein bisschen Veränderung ja, auf diesem Posten wäre, glaube ich, sehr, sehr spannend.
Ist aber ganz interessant, Sophie, dass es da auch direkt wieder politische Probleme gibt, denn ja, Bridgestone, das wurde ja angesprochen auch schon vor einigen Rennwochenenden, die müssten ja theoretisch, wenn sie, ich glaube ab 2025 wären sie dann Lieferant, ja, dann dabei sein wollen, müssen sie ja im Grunde schon, ja, ihre Tests so weit angefangen haben, ihre Entwicklung so weit angefangen haben, weil das ja ein schon kompliziertes Unterfangen ist mit diesen Autos, die wir jetzt haben, da brauchst du ja ganz spezielle Reifen dann auch für. Da hat Pirelli natürlich jede Menge Erfahrung, auch Zusammenarbeit mit den Formel-1-Teams. Und Zusammenarbeit mit den Formel-1-Teams ist nämlich was ganz Wichtiges, was auch Christian Horner reingebracht hat. Wer testet dann die Bridgestone-Reifen auch auf der Strecke? Wer soll das machen? Welche Daten bekommen die? Welche Vorteile haben die dadurch auch? Also selbst da merkt man jetzt schon, dieses politische Geschachere in der Formel 1, das kann man gefühlt zu jedem Thema aufmachen. Aber die Reifen wären natürlich schon ein sehr neuralgischer Punkt.
Ja, war das nicht auch sogar früher schon mal Thema? Irgendwie, irgendwas klingelt da mit Lotus oder so, dass die dann auch manche gesagt haben, die hatten irgendwie damals einen Vorteil, weil irgendwie aufgrund von Testauto oder wie auch immer. So ganz kriege ich das ehrlicherweise nicht zusammen, weil nicht ganz meine Zeit. Aber ja, klar, das ist halt wie überall.
Hat nicht Nick Heidfeld für Bridgestone getestet? War da nicht irgendwas, Ruben?
Ich meine, jetzt wo du sagst, ich meine, Heidfeld hat für hat getestet und ist aber doch dann damals zurückgeholt worden. Also er war doch schon raus quasi, war dann Reifentester und dann ist er doch, glaube ich, als Ersatz für Kubica damals zurückgekommen.
Bei Sauber dann?
Nee, bei ich weiß nicht, ob das Team damals noch Lotus oder Renault hieß.
Ah, ja, guck, also dann war das
du,
wahrscheinlich.
Ich glaube, du hast recht. Ich glaube, er war quasi als Überbrückung war er Testpilot, ist dann eben ja zurückgekehrt in die Formel 1 durch diesen Unfall von Kubica damals, aber da wurde er dann auch, ich glaube, nach der halben Saison wieder rausgeschmissen.
Okay, so, Sophie, Entschuldigung.
Ja, alles gut. Ja, von daher, es ist halt das typische Spiel in der Formel 1. Jeder möchte irgendwie für sich das Beste rausholen und gleichzeitig verhindern, dass die anderen irgendwie einen Vorteil haben. Und da wird natürlich wieder mit Augen hingeguckt, wie wir das ja auch von zahlreichen anderen Beispielen, reglementtechnisch etc. auch kennen. Und ja, wäre ich ehrlicherweise auch sehr gespannt drauf, wie man das dann lösen würde, wer da fährt, was für ein Auto das wäre, was für Daten dann wer irgendwie sieht. Weil ja, ist natürlich klar, man will ja auch nicht, dass irgendwer einen Wettbewerbsvorteil hat, sondern dass es eben fair bleibt. Aber wenn man auch für 2025 Reifen liefern möchte schon, dann muss man natürlich auch sagen, ich meine, wir haben jetzt Juli 2023, so langsam müsste man dann eigentlich schon mal anfangen oder schon damit begonnen haben. Gut, anscheinend dann noch nicht mit der Beteiligung eines Formel-1-Teams, aber ja, keine Ahnung, wie die das dann fair planen zu machen. An sich war Christian Horner ja relativ ja neutral, glaube ich, was ich so gelesen habe, was jetzt Bridgestone oder Pirelli angeht, hat gesagt, wer mit beiden schon gearbeitet, mit beiden Titeln und Rennsiege geholt. Das gilt, glaube ich, auch für ein paar mehr Teams. Von daher, ja, hat er sich da relativ diplomatisch geäußert, aber ja, ist natürlich ein Faktor auf jeden Fall.
Ist das nicht auch ein bisschen undankbar, Sophie, die Situation des Alleinlieferanten? Ruben hat das ja gerade richtig beschrieben. Also es gibt immer jedes Jahr ein Handbuch, was sich die Formel 1 wünscht an Reifen. Und Mario Isola sagte Christian Nimmervoll und mir letztes Jahr in Ungarn, ja, wir können alles herstellen, was sie wollen. Weil die Reifen sind ja nicht überhaupt nicht vergleichbar mit dem, was Pirelli zum Beispiel mit dem P-Zero auch für eure Autos zu Hause liefert. Ja, also das sind ganz andere Mischungen. Aber die können ganz individuell sagen, selbst wenn sie wollen, die Reifen sollen ein ganzes Rennen halten, nichts soll passieren, können sie machen. Die Reifen sollen 10 Runden halten, können sie machen. Also es ist ja wirklich krass, ja, wie du gegängelt wirst ja auch von dem, was sich die Formel 1 gerade wünscht. Und dann musst du noch die PR-Schelte irgendwie aushalten, dass du halt, dass die Reifen dann zu lange halten, dass die Reifen platzen, wie vor ein paar Jahren. Ja, also im Grunde bist du immer der Arsch.
Ja, ich glaube, das hast du ganz gut zusammengefasst eigentlich. Also ich finde auch, es ist eigentlich ein ziemlich undankbarer Job, insgesamt Einheitsreifen zu liefern. Trotzdem ist es halt eine mega wichtige Aufgabe, weil sie eben auch so einen großen Einfluss auf die Performance haben. Klar, du hast auch viel Marketingwert davon, ansonsten würden sie es ja auch nicht machen. Also ja, nur rummeckern ist da wahrscheinlich auch nicht richtig. Die haben am Ende des Tages natürlich schon was davon, aber gerade so diesen Image-Faktor finde ich halt super spannend, wenn du halt sagst, okay, du baust Reifen, die irgendwie absichtlich so und so schnell abbauen, obwohl man ja eigentlich mit so performance-starken Reifen, sage ich mal, immer verbindet, dass die ja möglichst lange halten sollen, möglichst lange auch auf gutem Niveau sein sollen. Also klar, gehört irgendwie zum Sport dazu, aber so von außen betrachtet ist es irgendwie schon immer ein bisschen seltsam. Und es stand ja auch in der FIA-Ausschreibung, glaube ich, dann schon drin, von wegen, ja, muss verschiedene Strategien ermöglichen, muss Spannung erzeugen, aber soll großes Arbeitsfenster haben. Gleichzeitig dürfen sie aber auch nicht zu schnell überhitzen. Es muss auf allen Strecken irgendwie funktionieren. Also es ist definitiv nicht einfach. Gleichzeitig müssen die Reifen natürlich auch noch sicher sein. Nachhaltigkeit ist ein Faktor, gerade jetzt auch aktuell. Ist ja auch der Fall, dass zum Beispiel, egal welchen Reifen du da anschraubst ans Auto, selbst wenn du ihn nicht fährst, kannst du ihn danach eigentlich in die Tonne kloppen. Das ist natürlich jetzt auch nicht so super nachhaltig. Das muss man sich anschauen. Auch kommerzielle Aspekte sind natürlich irgendwie ein Thema, weil ich glaube, das ist aktuell eigentlich sehr gut aus Sicht der Formel 1, dass Pirelli eben anscheinend jetzt einen Konkurrenten hat, um diesen Job Reifenlieferant zu sein. Selbst wenn sie am Ende sagen, sie behalten Pirelli, können sie halt dann vielleicht doch nochmal ein bisschen einen besseren Deal aushandeln, finanziell gesehen, weil man eben jetzt Konkurrenz auf der anderen Seite hat. Und da geht es ja auch um Aspekte wie, nicht nur wie viel zahlst du in diesen Topf ein, wovon ja am Ende auch die Teams profitieren, sondern auch, wie viel Bandenwerbung kaufst du, machst du irgendwie noch Sponsoring für irgendwelche Rennen oder und so weiter und so fort. Also ganz viele Aspekte, die da irgendwie mit reinspielen, die es auch nicht immer ganz einfach machen für die Hersteller am Ende. Aber ich muss eigentlich sagen, auch wenn Pirelli immer wieder Schelte kriegt, wie du es auch in deiner Frage schon formuliert hast, machen sie eigentlich insgesamt, finde ich, einen ganz guten Job. Auch Umstieg auf 18-Zoll-Reifen und so. Ich finde, das ist alles schon ganz gut gelaufen, auch mit dem neuen Reglement jetzt. Gut, Regenreifen zum Beispiel immer so ein Kritikpunkt. Aber da ist auch die Frage, würde Bridgestone das besser hinkriegen, weil das ja auch viel mit den aktuellen Autos einfach zusammenhängt. Also ich finde, insgesamt machen sie schon einen ganz guten Job auch die letzten Jahre. Aber klar, in der Öffentlichkeit, wenn die Fahrerteams etc. mal draufhauen, sieht es oft dann irgendwie doch gar nicht so aus, was natürlich aus deren Sicht ein bisschen schade ist.
Ja, und Ruben, du kommst ja auch so ein bisschen aus dem Motorradsport, hast das sehr lange auch in dem Bereich kommentiert zum Beispiel. Die Moto2, Moto3 fährt er jetzt auch mit Pirelli ab 2024 als exklusiven Lieferanten. In der MotoGP bleibt es Michelin. Ist das aber auch schon vielleicht so ein kleiner Indikator, dass man sich bei Pirelli so ein bisschen umorientiert, oder ist das einfach normal, weil da ist jetzt was frei geworden und dann bewirbt man sich halt darauf? Weil ja, irgendwie habe ich so ein bisschen das Gefühl, ja, so wie du das gesagt hast auch, ne, so mal eine Veränderung und so tut allen ganz gut, und es wirkt schon fast so ein bisschen, wenn man so die Reaktion darauf liest, ja, dass jetzt die Abneigung gegen einen neuen Lieferanten recht gering ist in der Formel 1, dass man dann schaut, vielleicht kann man im Motorradsport noch ein bisschen mehr rankommen, vielleicht auch irgendwann in die MotoGP aufsteigen.
Zuerst mal übrigens, du hattest gerade recht, ich habe nochmal nachgeschaut, also Heidfeld tatsächlich, nachdem er Testfahrer war für Pirelli tatsächlich damals schon, ist er dann erst zu Sauber zurückgekehrt und danach erst das Jahr dann für Renault gefahren.
Okay.
Ich glaube nicht, dass man aus diesem Deal für Moto2, Moto3 irgendwas ableiten kann, weil dafür sind die Serien, glaube ich, zu klein. Also das ist ja nicht, womit du ein Formel-1-Engagement kompensieren kannst in Sachen Öffentlichkeit, Öffentlichkeitsarbeit oder Marketing. Gerade wenn man sich anschaut, wie sehr Pirelli da auch involviert ist, eben, du siehst ja überall haufenweise Bandenwerbung von Pirelli. Ich weiß gar nicht, wie viel Gran Premio Pirelli dir irgendwas es gibt, also wo sie auch als Titelsponsor des Grand Prix dann am Ende auftreten. Und das ist tatsächlich aber auch ein Grund, warum ich es mir nur sehr schwer vorstellen kann, dass sich die Formel 1 tatsächlich am Ende für Bridgestone entscheiden wird. Ich glaube, man arbeitet so lange und auch so gut mit Pirelli jetzt schon zusammen, dass Bridgestone da was extrem Spannendes auf den Tisch legen müsste, dass die Formel 1 sagt, okay, wir machen jetzt mit denen weiter. Mein Gefühl ist eher, solange Pirelli sagt, sie haben noch Bock drauf, werden sie auch weiter der Reifenausrüster der Formel 1 sein. Ganz einfach eben auch aus dem Grund, weil man A, natürlich dann kein Risiko eingeht, weil man hat eine bestehende Partnerschaft, auf der man aufbauen kann, anstatt zu sagen, okay, wir versuchen jetzt was Neues, was natürlich dann auch ein Risiko mit sich bringt, weil was passiert, wenn plötzlich es irgendein Problem mit den Reifen gibt? Die sind nicht stabil genug, du hast haufenweise Reifenschäden. Das will halt auch niemand haben. Deswegen, ich glaube, Pirelli ist bei sowas dann im Zweifel immer der sichere Hafen sozusagen. Und sofern das von den sonstigen Rahmenbedingungen spricht, auch was das Finanzielle angeht, alles passt, werden die auch weiterhin die Reifen in der Formel 1 liefern. Nochmal, ich persönlich würde das gerne sehen, dass es da ein bisschen Abwechslung mal gibt an dieser Front. Ich glaube aber, dass die Formel 1 da eher ja auf den auf die bekannte Partnerschaft setzen wird und dass Pirelli auch in Zukunft die Formel 1 Reifen liefern wird. Ist aber nur ein persönliches Gefühl meinerseits.
Ihr könnt euch zumindest mal einen Einblick verschaffen, wie es denn bei Michelin so aussieht. Da durfte ich nämlich in Clermont-Ferrand und in Ladoux im Rahmen meiner Berichterstattung, naja, meines Ausflugs zu den 24 Stunden von Le Mans, sage ich einfach mal, schlaflos in Le Mans, Adrenalinkick in den Porsche-Kurven. Auf dem YouTube-Kanal von Formel1.de gibt es da mal einen kleinen Blick rein, auch was sie zukunftszeitig so machen wollen. Fand ich super spannend, die Einblicke, weil natürlich auch, ja, die Reifenherstellung immer interessanter wird und immer zukunftsgewandter wird. Und ich kann euch sagen, Formel 1 kommt bei Michelin nicht vor. Ja, die haben zwar Weltmeister gestellt, aber offensichtlich wenig Interesse daran gehabt, das nochmal so ein bisschen rauszustellen, dass man da ja bei der Formel 1 auch mit dabei war, während die Formel E recht prominent zu sehen ist. Da waren sie ja damals der exklusive Reifenlieferant, als die Formel E gegründet wurde. Aber schaut da gerne mal rein auf dem YouTube-Kanal von Formel1.de, Kevin allein in Le Mans. Würde mich sehr freuen, wenn ihr das mal tut. Wir machen nochmal eine kurze Pause und dann blicken wir voraus auf den großen Preis von Ungarn am Hungaroring. Es wird heiß, es wird laut und gibt es vielleicht einen anderen Sieger? Was sagen Sophie und Ruben? Was sage ich? Bleibt dran. Hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de.
Vernimmt sich, was man will?
Dann wilde Gerüchte entstanden. Fast nichts davon stimmt.
Tatort Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf meinsportpodcast.de. Folge dem True Crime Podcast, denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord. Nicht nur für Sportfans.
Zurück hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Ein letztes Mal für diese Sendung heute, denn am Wochenende steht er an, der große Preis von Ungarn in Budapest. Das war sonst immer das Rennen, mit dem die erste Saisonhälfte beendet wurde. Das ist dieses Jahr ein bisschen anders. Da gibt es noch Belgien, das Wochenende drauf. Aber trotzdem muss man ganz ehrlich sagen, also dafür, dass so viele die Strecke in Ungarn nicht ganz so feiern, die Rennen in den letzten Jahren, Sophie, die konnten sich allesamt eigentlich sehen lassen. Ne? Es gab immer einige Storys tatsächlich, ob das jetzt ein Sieg von Esteban Ocon war, ob das letztes Jahr das Drama bei Ferrari an der Box war, mal wieder. Dann Sebastian Vettel, der ja mal disqualifiziert worden ist, weil er nicht genug Sprit im Tank hatte, fast aufs Podium gefahren wäre. Und ja, also ich finde tatsächlich, für die moderne Formel 1 ist der Hungaroring gar keine so schlechte Strecke, wie ganz viele Fans da draußen immer tun.
Ja, es ist jetzt halt wirklich nicht die Strecke, die jetzt an sich für das allergeilste Racing bekannt ist. Ich glaube, das müssen wir trotzdem so festhalten. Wobei man, glaube ich, auch sagen kann, zumindest im letzten Jahr war es mit dem Überholen zumindest ein Tick einfacher mit der neuen Generation Autos. War zumindest mein Eindruck im Vergleich zu vorher. Müssen wir jetzt mal sehen, wie es dieses Mal war. Weil letztes Jahr war es zugegebenermaßen auch so, dass da relativ viele Autos auch außerhalb ihrer gewohnten Startposition unterwegs waren. Ich glaube, Max Verstappen hatte ein Problem im Qualifying, ist nur von Platz 10 gestartet. Am Ende natürlich trotzdem auf die 1 gefahren, aber dadurch sind natürlich auch viele Überholmanöver zustande gekommen. Also ja, bin ich gespannt, wie das dann in diesem Jahr ist, aber du hast ja schon ein paar Ereignisse genannt, also historisch echt eine ganz interessante Strecke, also nicht nur in der jüngeren Historie, sondern auch in der alten. Auch erster Sieg, glaube ich, für Fernando Alonso hat er da gefeiert, 2003 meine ich war das, wurde dann ja auch zumindest kurzfristig mal zum jüngsten Grand Prix-Sieger und zum ersten Grand Prix-Sieger aus Spanien, glaube ich, sogar auch. Dann kam natürlich Sebastian Vettel, irgendwann hat ihn da auch abgelöst, aber ja, Michael Schumacher auch hat seinen Titel da auch, glaube ich, vorzeitig geholt, den dritten oder den vierten war es, glaube ich. Also es gibt schon einige Storys da auch in der Vergangenheit, die man da rauskramen kann. Vielleicht merkt man, dass ich bei Sky dafür zuständig bin, die historischen Ereignisse am Anfang der Saison zu jedem Rennen irgendwie zusammenzuschreiben. Aber nein, aber trotzdem von daher, ja, historisch gesehen ganz nett, ob es dann racingtechnisch dieses Jahr auch wieder so läuft, bin ich gespannt drauf. Mal sehen, vielleicht, wenn Red Bull dann doch irgendwie so ein bisschen wieder Probleme hat wie letztes Jahr, vielleicht wird es dann ein bisschen spannender, aber letztes Jahr hat es ja auch nicht geholfen, muss man zugegebenermaßen sagen. Das Einzige, was mir vielleicht noch einfällt, ist, dass wir jetzt dieses neue Qualifying-Format sehen, was es ja in Imola schon hätte geben sollen. Vielleicht kann das nochmal ein bisschen was durcheinander werfen. Aber ja, insgesamt freue ich mich doch aufs Wochenende und hoffe, dass wir vielleicht mal wieder ein bisschen eine Durchmischung des Feldes sehen, weil es eben auch eine ganz andere Strecke ist als in den Wochen zuvor.
Das war das mit Q1 Hard, Q2 Medium, Q3 Soft, ne?
Exakt, ja. Toll. Es sei denn, es regnet mal wieder, dann ist ja eh wieder egal.
Kann also, wenn ich so auf die Wettervorhersage in Budapest gucke, ne? Ich befürchte, das Einzige, was an Wasser zu sehen sein wird, ist das aus den Poren der Menschen. Also es ist ja auch.
Also bei mir steht Samstag Regen, möchte ich kurz echt betonen. Jetzt? Freitag und Samstag.
Wow.
Aber keine Garantie.
Soll es nicht da auch super heiß sein?
Ja, heiß schon, aber das kann ja trotzdem regnen.
Boah, dann ist es richtig unangenehm, ey. Boah, dann ist es richtig ekelhaft schwül. Viel Spaß, Christian und Kevin, die vor Ort sein werden. Ja, das ist jetzt, also das Qualifying-Format, das habe ich schon wieder ganz verdrängt, dass es das geben soll. Ja, und dann hat ja Automotor und Sport berichtet unter der Woche, Ruben, dass Red Bull ein Update plant, was nochmal 2 Zehntel bringen soll. Ja, ich weiß nicht, ob das sein muss. Also ich finde im Sinne der Spannung und der Wettbewerbsgleichheit sollte Red Bull einfach das mit der Entwicklung jetzt schon einstellen. Nein, natürlich nicht. Also ist ja gut zu sehen, dass die auch noch mit dem Budget, was sie jetzt noch haben an Entwicklungszeit, auch noch in diesem Jahr was machen. Zeigt aber natürlich auch, dass denen durchaus bewusst ist, dass da andere Teams da drauf und dran sind, auch aufzuschließen. Ja, weil viele Teams schauen sich immer mehr ab von Red Bull. Ist keine Kopie wirklich im Grid, aber natürlich sieht man, was funktioniert nicht. Jetzt sagt man bei Red Bull, ja, dieses Update, das soll dann auch nochmal eine optische Veränderung bringen an den Seitenkästen und halt schneller sein. Erstens, ist es jetzt gut oder schlecht? Ja, weil das natürlich auch bedeutet, dass die anderen Teams auch nochmal nachlegen müssten, ja, wenn man es dann weiter so dreht im Laufe der Saison und Red Bull natürlich immer weniger machen kann aufgrund der Budget-Cap-Strafe. Und zweitens, siehst du denn irgendein Team in Ungarn in der Lage, zumindest mal so ein bisschen vorzustoßen am Wochenende, ganz explizit?
Naja, also ich glaube durchaus, dass es vielleicht sogar ein bisschen spannender werden könnte. Also, wobei, was heißt spannender? Also ich meine, in Silverstone zuletzt waren sie auch nicht so klar vorne, das darf man ja auch nicht vergessen. Also McLaren hat ein paar Führungsrunden gesammelt. Es sieht halt immer alles sehr, sehr leicht aus bei Max Verstappen, aber ich glaube, so leicht ist es dann am Ende des Tages auch gar nicht, wenn man sich eben auch gerade anschaut, dass eben der zweite Red Bull jetzt auch schon seit Wochen eigentlich nicht mehr wirklich abliefert und auch eben nicht diese gnadenlose Überlegenheit an den Tag legt. Ich glaube, so weit sind die anderen teilweise gar nicht weg, wie es Verstappen aussehen lässt. Also von daher macht es durchaus Sinn, da jetzt auch nochmal ein Upgrade nachzuschießen. Ich glaube aber auch, dass es jetzt bei allen Teams langsam auch schon so auf die letzten Upgrades der Saison zuläuft, weil die werden jetzt alle anfangen, auf 2024 umzustellen. Also das wird, glaube ich, nach der Sommerpause nochmal so ein paar Kleinigkeiten geben. Aber im Hintergrund, da wird dann zunehmend auf das neue Jahr umgestellt und das wird natürlich auch bei Red Bull nicht anders sein. Von daher darf man sich jetzt nochmal freuen, dass man vielleicht auch optisch noch was Schickeres dann sehen wird oder was Neues sehen wird. Glaube aber, dass dann auch nach der Sommerpause das immer weniger werden wird, weil eben einfach die Teams dann umstellen. Ich habe irgendwie das Gefühl, frag mich nicht warum, dass vielleicht Aston Martin an diesem Wochenende was reißen könnte. Die waren jetzt zuletzt nicht so gut drauf, aber es waren halt auch Strecken, haben sie ja selber gesagt, mit Highspeed vor allem, die ihnen jetzt nicht so wirklich entgegengekommen sind. Sie waren ja zum Beispiel auch in Barcelona schon nicht stark und dann war es irgendwo logisch, dass es dann auch in Silverstone nicht so gut laufen wird. Jetzt haben wir eine Strecke mit vielen langsamen Kurven einfach, wo es viel auf Abtrieb ankommt, was einen dann eben auch schnell wieder an Monaco erinnert, wo eben Fernando Alonso ja fast auf Pole gefahren wäre. Ich weiß gar nicht, ob Aston Martin auch was Neues haben wird. Ich glaube, sie haben angekündigt, dass sie was mitbringen. Vielleicht nicht ganz so was Großes wie Red Bull. Aber gefühlt, ich glaube, McLaren wird nicht so stark sein. Oder ich müsste mich da erstmal überraschen lassen, weil ich glaube, im umgekehrten Schluss, dass deren Paket schon eher dann zu Strecken wie Spielberg oder Silverstone gepasst hat. Deswegen glaube ich einmal Aston Martin und zum Zweiten glaube ich tatsächlich auch, dass Mercedes ganz gut aussehen könnte, einfach aus der Erfahrung heraus, dass sie letztes Jahr in Ungarn relativ stark waren. Das muss jetzt nicht zwangsläufig was heißen für dieses Jahr, aber ich sehe da Aston Martin und das Mercedes-Werksteam als die ersten Verfolger. Aber Red Bull ist natürlich auch jetzt wieder Top-Favorit, klar.
Ja, letztes Jahr waren ja Russell und Hamilton auf 2 und 3 und Aston Martin ja auch in Ungarn eigentlich generell nicht schlecht. Ja, also den liegt die Strecke ja schon eigentlich, also war auch mal Racing Point logischerweise. Da ging es eigentlich immer ganz gut. Ist das sowas, wo du mitgehen würdest, Sophie? Oder siehst du da noch ein anderes Team in der Verlosung? Oder sind die Aufstellungen der anderen Teams tatsächlich eher so, dass sie dann auf Highspeed-Strecken, zum Beispiel dann auch Monza im Saisonverlauf, dann nochmal eher zum Tragen kommen als jetzt bei Mercedes und Aston Martin, die von dem generellen Streckenlayout in Ungarn definitiv profitieren könnten.
Bei Mercedes bin ich ehrlicherweise sehr gespannt, ob sie da wirklich so profitieren können, weil ich irgendwie die ganze Zeit im Hinterkopf habe, dass die vor ein paar Wochen noch die langsamen Kurven als ihre große Schwäche bezeichnet haben, wobei es jetzt in Silverstone komischerweise genau andersrum war. Die haben da ja auch ein kleines Update gebracht. Ich weiß nicht, ob das irgendwie zusammenhängt. Jedenfalls hat mich das sehr gewundert. Von daher, ja, frage ich mich, ob sie das dann dieses Jahr wieder so zeigen können, wie letztes Jahr auch oder beziehungsweise auch die Jahre zuvor. Ist ja traditionell eigentlich auch eine recht gute Mercedes-Strecke immer gewesen. Bei Aston Martin würde ich auf jeden Fall auch mitgehen. Aber wenn wir von Aston Martin sprechen, ich weiß nicht, ob ich das eben bei Ruben überhört habe. Wahrscheinlich gehöre ich auch zu der Minderheit, aber ich habe durchaus auch noch so ein bisschen Hoffnung, dass Ferrari vielleicht wieder mitmischen kann, weil die, glaube ich, vom Auto her relativ ähnlich aufgestellt sind wie Aston Martin, mit Blick darauf, dass sie eben auch eher auf Strecken gut sind, wo eben viel Abtrieb verlangt wird. Klar, bei Ferrari ist eben die operationale Seite auch immer noch ein relativ großer Faktor, hinter dem echt ein Fragezeichen immer steht. Und bei warmen Temperaturen ist natürlich auch die Frage, was die Reifen machen. In Silverstone waren sie ja recht positiv überrascht, haben im Nachhinein gesagt, dass sie da ein bisschen zu konservativ vielleicht sogar rangegangen sind, weil man irgendwie stärkeren Verschleiß erwartet hätte. Aber da war es eben auch recht kühl. Ich bin halt gespannt, wie das jetzt läuft, weil diese Aussagen mir irgendwie auch gezeigt haben, dass man natürlich trotzdem unterschwellig immer noch diese Angst hat, dass das nach wie vor ein Problem ist, auch wenn man eigentlich sagt, so richtig ist es das eigentlich schon länger nicht mehr. Aber ja, da müssen wir, glaube ich, so ein bisschen abwarten. Aber rein von der Strecke her könnte ich mir ganz gut vorstellen, dass sie da vielleicht auch wieder vorne mitmischen, zumal sie ja auch im Qualifying relativ stark sind. Und falls es mit dem Überholen wieder ein bisschen tricky wird, dann ja, kann das ja auf jeden Fall auch nicht schaden.
Das stimmt. Und wenn es auch noch regnen soll, ja, mein Gott, also dann erwartet uns doch ein richtiger Knaller. Und dann bin ich gespannt, ob Alex Albon wieder für die große Sensation sorgen kann. Ja, das ist ja tatsächlich noch interessant, ne? Ruben, wo lässt dann jetzt Ungarn so Teams wie Williams dann auch, die in den letzten Rennen doch immer für so kleine Momente gesorgt haben, weil das natürlich jetzt schon ein Bruch ist? Oder kann man Ungarn so ein Stück weit vielleicht irgendwo mit Kanada zumindest noch vergleichen? Oder hinkt der Vergleich dann auch wieder und Williams muss sich dann an diesem Wochenende eher wieder damit zufrieden geben, so knapp an den Punkten zu knabbern, aber eben vielleicht nicht reinzukommen, weil auch Teams wie Alpine vielleicht dann in Ungarn besser funktionieren könnten, etc. pp.
Ich glaube jetzt speziell bei Williams, dass die eher ein schwieriges Wochenende haben werden. Auch da wieder der Monaco-Vergleich. Und Monaco ist eigentlich auch historisch eine Strecke gewesen, seit vielen, vielen Jahren schon, wo Williams immer schlecht war. Deswegen, ich glaube tatsächlich, dass die in Ungarn eher ein schwieriges Wochenende haben werden. Ich glaube, wie gesagt, dass McLaren wieder etwas zurückfallen wird. Die werden aber mit Sicherheit nicht so weit abstürzen, dass sie wieder in Q1 rausfliegen. Also ich sehe die schon noch irgendwo so im Dunstkreis der Punkte dann rumfahren. Also auch der, nennen wir es mal, guten Punkte, vielleicht so Top 5, 6, 7 um den Dreh irgendwas. Und dann wird es halt schon schwierig, weil du hast halt Alpine noch dabei. Du hast sowieso dann die Top-Teams vorne und dann sind halt die Punkte eigentlich auch schon weg. Also sei es jetzt dann Williams oder Alfa Romeo, Haas, wer auch immer dazugehört. Ich glaube, die sind in so einer Situation, wo sie wirklich gucken müssen, ja, also passiert vorne irgendwas, ja, lässt da vorne irgendwer was liegen, weil ansonsten wird es für diese Teams alle schwierig werden, irgendwas mitzunehmen. Und das betrifft dann eben auch Daniel Ricciardo zum Beispiel im Alpha Tauri. Also ich glaube, da muss man sich jetzt auch keine Illusion machen, dass es für den auch eigentlich an diesem ersten Wochenende erstmal darum gehen wird, ja, Yuki Tsunoda vielleicht so ein bisschen Druck zu machen. Aber dass der zum Beispiel direkt in die Punkte fährt, das wird halt auch nicht funktionieren, sofern da vorne nicht irgendwas passiert. Insofern eigentlich für alle Teams aus der zweiten Hälfte, ja, wird die Hoffnung dann vielleicht darauf bestehen, dass es vielleicht doch irgendwie regnet. Also wir wissen jetzt zum Beispiel vom Williams auch, dass der einfach unglaublich schwer zu überholen ist. Das wäre dann vielleicht tatsächlich die Hoffnung, dass es regnet, dass du irgendwie das Ding in die Top 10 stellst und dann muss es auch nicht der Williams sein. Ungarn ist generell ja einfach eine Strecke, wo das Überholen unfassbar schwierig ist. Von daher vielleicht gutes Qualifying oder vielleicht auch ein bisschen Glück haben mit einem Safety Car, das Auto irgendwie in die Top 10 kriegen und sich dann da halten können. Aber unter normalen Umständen, ja, sind, glaube ich, da die Punkte vorne an die Top-Teams plus, je nachdem, ob man die dazu zählt, McLaren, Alpine dann schon vergeben.
Wir werden es beobachten, natürlich das ganze Wochenende, alle Informationen immer auf formel1.de und euer Fahrplan fürs Wochenende sieht wie folgt aus. Das erste freie Training am Freitag um 13.30 Uhr, das zweite freie Training dann um 17 Uhr. Samstag geht es weiter mit dem dritten freien Training um 12.30 Uhr und das Qualifying dann um 16 Uhr, wie Sophie schon sagte, mit diesem neuen Qualifying-Format. Q1 harte Reifen vorgeschrieben, Q2 Medium-Reifen vorgeschrieben und Q3 dann die weichen Reifen. Und das Rennen am Sonntag live bei den Kollegen von Sky in Deutschland ab 15 Uhr. Wir tippen das Ganze natürlich auch noch, kicktipp.de/startinggridmsr2. Da haben wir noch ein paar Plätze frei in der zweiten Gruppe, wenn ihr noch dazukommen wollt. Ansonsten gebt eure Tipps auf jeden Fall ab. Und liebe Sophie, ich würde dich bitten, deine Tipps zuerst abzugeben. Wie immer die ersten drei, Pole Position, Best of the Rest, also alles hinter Red Bull und der letzte, gewertete Fahrer.
Die Pole, sage ich, holt wieder Max Verstappen. Podium dann Verstappen vor einem Perez, der sich mal wieder rehabilitiert. Und Carlos Sainz. Best of the Rest dementsprechend Ferrari. Und letzter, sage ich, Nico Hülkenberg. Und an der Stelle sei mir noch kurz der Hinweis erlaubt, dass ihr das Rennen übrigens auch am Sonntag auf YouTube gucken könnt. Das ist eine Ergänzung zu deiner Ansage vorher. Also gerne bei Sky Sport auch auf YouTube vorbeischauen. Für diejenigen, die vielleicht kein Abo haben, könnt ihr euch dieses Wochenende dann mit Vorberichten ab 13.30 Uhr auch for free reinziehen.
Und Next Generation. Ja, wenn ihr da Bock drauf habt, mit den drei Kids, Sophia Flörsch und Frank Buschmann Formel 1 zu gucken, dann Sky Next Generation auf Sky Sport über Sky Q. Und Ruben, deine Tipps gerne.
Muss mir gleich nochmal auf die Sprünge helfen, was alles zu tippen ist. Ich fange erstmal mit den normalen Sachen an. Also Verstappen gewinnt. Langweilig, ich weiß. Ich sage tatsächlich, Fernando Alonso wird mal wieder Zweiter, kommt aufs Podium zurück. Und Lewis Hamilton wird Dritter. Also die drei Großen sozusagen vorne. Best of the Rest demzufolge dann Aston Martin.
Genau.
Habe ich ja gerade auch schon angedeutet, dass ich die da relativ weit vorne sehe. Pole wird auch Verstappen holen. So, was gab's noch zu tippen?
Der letzte gewertete Fahrer, ja.
Ich sage einfach Daniel Ricciardo. Nicht, weil er
wusste, dass das heute jemand sagt.
Ja, es muss sein, oder?
Ja,
einfach nicht. Aber nicht weil ich glaube, dass er so langsam sein wird. Das glaube ich tatsächlich nicht, sondern einfach, dass einfach der Alpha Tauri so langsam ist und alle anderen langsameren Fahrer ausscheiden. Deswegen, es geht um den letzten gewerteten Fahrer und deswegen sage ich Daniel Ricciardo.
Okay. Ja, ich tippe auch Max Verstappen als Sieger und Polesetter. Sergio Perez wird Zweiter und Fernando Alonso wird Dritter. Dementsprechend Aston Martin, Best of the Rest. Und letzter gewetteter Fahrer wird Esteban Ocon im Alpine. Und noch ein gewagter Tipp, wenn es regnet, fährt Ricciardo in die Punkte. So, dann machen wir diesen Laden hier für heute zu. Und ich bedanke mich ganz herzlich bei Sophie fürs Mitmachen heute.
Wie immer, sehr gerne.
Und auch bei dir, Ruben. Schön, dass du dabei warst.
Sehr, sehr gerne.
Und euch allen vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr mögt, lasst uns gerne eine Rezension da. Bei Apple Podcasts zum Beispiel, gebt uns ein paar Sterne. Bei Spotify, ja, wendet euch gerne mit Feedback an uns. Wir haben ja unsere Sprachnachrichten-Hotline sozusagen geschaltet. Da könnt ihr uns WhatsApp-Sprachnachrichten schicken. Die findet ihr in den Shownotes. Ja, oder eben per E-Mail auch. Also wir sind erreichbar für euch, sind immer dankbar für euer Feedback. Was läuft gut? Was wünscht ihr euch ein bisschen mehr? Was können wir tun? Sind wir immer gerne für da, für euch sowieso. Und dann wünsche ich jetzt euch im Namen von Sophie und Ruben eine schöne Woche und dann ein schönes Rennwochenende in Ungarn. Für alle, die vor Ort sind, lasst es krachen. Ist wirklich toll da. Budapest, eine der schönsten Städte Europas tatsächlich. Und bin immer wieder gerne da und wünsche euch dann viel Spaß bei all dem, was ihr bei Formel1.de, bei YouTube und Co. dann erleben könnt. Bis dahin und bis zur nächsten Woche. Bleibt ihr bitte gesund, passt aufeinander auf und keep racing.
Starting Grid, die Formel 1 Show mit Kevin Scheuren und Sophie Affeld. In Zusammenarbeit mit motorsporttotal.com und formel1.de. Keep racing auf meinsportpodcast.de.